Hallo
und herzlich willkommen
zu Lukas,
dem Filmpodcast mit Lukas Gröning und Lukas Knabe.
1981 wurde Sam Raimis Tanz der Teufel veröffentlicht. Wir reden heute allerdings über das Remake von 2013, Evil Dead von Feder Alvarez.
Viel Spaß beim Zuhören.
Hallo und herzlich willkommen zu Lukas, dem Filmpodcast mit Lukas Knabe. Das ist der Hammer gegenüber und Lukas Gröning, das bin ich. Hallo Lukas.
Hallo Lukas, es freut mich wie immer hier zu sein und es begeistert mich jedes Mal, wie internalisiert du schon unser Intro einsprichst.
Echt, ja?
Es klingt wirklich, wirklich wie auf den Knopf gedrückt, wie aus der Pistole geschossen. Wirklich wunderbar, dir wieder gegenüber zu sitzen. Heute zu einem lang ersehnten, lang erwarteten Podcast zum Film Evil Dead.
Die ganze Welt hat darauf gewartet, kann man sagen.
Ja, zumindest unsere Welt.
Zumindest unsere
Welt. Ist ja auch immer
unsere Eltern.
Eine ganz lustige Sache nach, keine Ahnung, unzähligen Folgen, Pusher, kommt jetzt endlich mal wieder was anderes. Ja. Auf der einen Seite schön, auf der anderen Seite wiederum nicht. Ich würde auch gern, wie gesagt, noch über mehr Pusher-Filme sprechen. Pusher hört für mich nie auf. Aber es ist dann doch wieder mal ganz schön, mal was Neues zu sehen, mal sich mit was Neuem zu beschäftigen. Und das machen wir heute mit dem Evil Dead Remake aus dem Jahr 2013 von Feder Alvarez. Wir werden nicht umhinkommen, auch natürlich auf das Original einzugehen. Dazu aber, denke ich mal, später mehr. Wir kommen erstmal zu, was haben wir zuletzt gesehen?
Richtig. Soll ich anfangen?
Fang mal an.
Ich fange mal an. Also ich habe zwei Filme gesehen seit dem letzten Mal, die jetzt nicht unbedingt mit dem Podcast zusammenhängen. Und die sind beide vom gleichen Regisseur. Ich wollte eigentlich noch einen dritten Film dieses Regisseurs sehen, habe das aber zeitlich nicht geschafft. Das werde ich unbedingt nachholen in den nächsten Wochen irgendwann. Und zwar habe ich zwei Filme von Rob Reiner gesehen. Sagt der Rob Reiner was?
Nee.
Rob Reiner sagt dir nichts. Also in unserem Freundeskreis sind ja durchaus auch so ein paar Musiker. Und die werden Rob Reiner vor allem durch seine Pseudo-Dokumentation oder seinen pseudodokumentarischen Spielfilm This is Spinal Tap kennen, wo es um eine fiktive Band geht, die dann auch Auftritte hatte und so weiter und so fort. Und das ist so eines der ersten großen Projekte gewesen von Rob Reiner. Das ist allerdings, glaube ich, nicht das, wofür er am bekanntesten ist. Ich glaube, am bekanntesten ist er für, ich sag mal so, die drei Filme, die ich, von denen ich jetzt zwei gesehen habe und von denen ich vorhabe, die anderen, den anderen noch zu sehen. Und zwar handelt es sich da zunächst mal um das Coming-of-Age-Drama Stand By Me. Hm. Kennst du das?
Das habe ich sogar gesehen. Das ist von Rob Reiner.
Das ist von Rob Reiner, genau.
Dann kenne ich Rob Reiner.
Aus dem Jahre 1986 geht um eine Gruppe von Kindern, kann man sagen, die erfahren, dass es in der, ja, man kann nicht sagen Nachbarschaft, aber so ein paar Ortschaften weiter, eine Leiche gibt. Da ist jemand gestorben und sie wollen sich unbedingt diese Leiche angucken. Und das ist so eine ganz illustre Gruppe von Kindern, die teilweise von Darstellern porträtiert werden, die man heutzutage auch noch so kennt, unter anderem Will Wheaton. Will Wheaton sollte vielleicht, oder ist jetzt nicht so in der breiten Öffentlichkeit, vielleicht direkt per Name einen Begriff. Aber wenn man die Nerd-Serie The Big Bang Theory gesehen hat, dann wird man sich dort erinnern an den sozusagen Erzfeind von einem der Hauptcharaktere von Sheldon, Cooper. Das ist nämlich Will Wheaton. Der wird von Will Wheaton gespielt und er spielt in dieser Serie sich selbst. Also das ist so ein Nerd-Gegner von ihm. Und außerdem wird man vielleicht noch irgendwie kennen, das ist in unserer Generation schon ein bisschen schwieriger, würde ich sagen, River Phoenix. Das ist ein damals sehr, sehr junger, talentierter Schauspieler gewesen, hat dann auch gute Rollen angenommen, also zum Beispiel in, wie heißt der, The Last Days, glaube ich, oder bin mir jetzt nicht sicher, ob ich den Namen richtig zitiert habe des Films. Auf jeden Fall ist das so ein Film, der so ein bisschen lose an die letzten Tage von Kurt Cobain angelehnt ist. Da spielt er eine Rolle, ist ein Film von Gus Van Sant und auch noch andere Rollen. Und der ist aber leider relativ früh, relativ jung gestorben und existiert dann dementsprechend heutzutage nicht mehr. Und Stand By Me ist so einer seiner frühen Höhepunkte. Und es ist schon ganz, ganz großartig, was dieser Junge dort in der Lage ist zu leisten als Schauspieler. Also wie der als wirklich Kind diese Melancholie spielen kann, die in Stand By Me dort transportiert wird. Das ist ganz, ganz toll. Also ich habe jetzt gerade gesagt, es geht um diese Leiche, die sie suchen wollen. Und zugleich ist das so eine Suche nach dem eigenen Selbst von Kindern, die so kurz davor sind, in das jugendliche Leben und dann erweitert auch in das Erwachsenenleben hineinzuwachsen, wenn man so möchte. Und es gibt dann auch so einen Gegenspieler, der wird gespielt von Kiefer Sutherland, der auch Anführer, wenn man so möchte, ist, von so einer Art ja, Bande, Gang irgendwie. Also es ist so eine ganz, ganz ähnliche Rolle, die er dann ein Jahr später in The Lost Boys als Vampir dann spielen wird, lustigerweise. Also ich glaube, diese Rollen sind relativ gut vergleichbar. Und das ist ein sehr, sehr toller, berührender Film einfach gewesen, der mir sehr viel Spaß gemacht hat beim Gucken. Ich kann analytisch gar nicht so viel dazu sagen, weil ich da gar nicht so wirklich drauf geachtet habe. Ich habe das wirklich so auf mich wirken lassen einfach. Fand ich aber im Großen und Ganzen extrem toll. Mit Sicherheit einer der definierenden, wichtigen Coming-of-Age-Filme der 80er Jahre. Ein Genre, das ja sowieso in den 80er Jahren sehr präsent war. Man denkt auch an The Breakfast Club und Konsorten und so. Und der andere Film, den ich von ihm gesehen habe, der ist vor allem durch ein Internet-Meme bekannt, würde ich sagen, nämlich durch das Zitat "My name is Inigo Montoya. You killed my father. Prepare to die." Und zwar geht es um The Princess Bride. Das ist ein Film, der ein Jahr später erschienen ist. Die Braut des Prinzen heißt er im Deutschen. Und das ist so eine Art Fantasy-Geschichte, beziehungsweise es ist ein Film, der erstmal durch eine Rahmenhandlung gerahmt ist, in der Peter Falk, den viele wahrscheinlich durch seine Rolle in zum Beispiel A Woman Under the Influence von John Cassavetes oder auch seine Rolle als Columbo natürlich in der breiten Öffentlichkeit kennen dürfte, der kommt zu seinem kranken Enkel nach Hause und liest ihm eine Geschichte vor. Und genau diese Geschichte wird dann eben durch Bilder begleitet. Es geht darum, dass Cary Elwes, auch ein Schauspieler, den man kennen dürfte, durch seine Rolle als Arzt in Saw 1, also das ist der, der sich dann das Bein absägt, der hat in den 80er Jahren dann auch so, war relativ bekannt, kann man sagen, hat so Rollen gehabt, die so in diese Richtung gehen, oder auch in dieser Robin Hood-Parodie von Mel Brooks hat er auch den Robin Hood gespielt, Helden in Strumpfhosen heißt die, meine ich. Und der verliebt sich, ist ein Mensch auf dem Land, der auf dem Land lebt, verliebt sich in eine wunderschöne Frau, die hier gespielt wird von Robin Wright. Robin Wright sollte einem Publikum von heute vor allem bekannt sein durch ihre Rolle der Frau von Frank Underwood in der Netflix-Erfolgsserie House of Cards. Jedenfalls muss dieser Mann, gespielt von Cary Elwes, dann irgendwie aus dem Lande gehen. Er wird, glaube ich, in den Krieg berufen und muss diese Frau verlassen. Und diese Frau wird in der Zwischenzeit vom örtlichen König quasi zur Frau genommen, also gewaltsam genommen. Es kommt jedoch eines Tages dazu, dass diese Frau entführt wird und auf eine große Reise geht. Und dann wird sie verfolgt von einem maskierten Mann, der offensichtlich auch irgendwie hinter ihr her ist. Und das ist eine wunderbare Geschichte, die zum einen das populärer werdende Fantasy-Genre der 80er Jahre wunderbar begleitet. Also beispielsweise Filme wie Legend von Ridley Scott waren da sehr bekannt oder auch die Excalibur-Verfilmung von John Boorman. Und das in einer gewissen Weise so parodisiert, wenn man so will. Das hat eine sehr, sehr große Ähnlichkeit zu den Filmen, die ja in einer abgeschwächten Form von Monty Python gemacht wurden, aber auch zum Beispiel an das Werk von Mel Brooks dann wiederum passenderweise sehr stark angelehnt. Also dieses Genre wird in einer gewissen Weise persifliert, aber gleichzeitig auch mit so einer wunderschönen Ernsthaftigkeit dann ausgestaltet, dass man genau diese Liebesgeschichte, die sich dann entspielt und auch diese Konflikte dann auch mit so einer Ernsthaftigkeit wiederum begreifen kann oder ja, die so ernst nehmen kann, dass man auch wiederum so ein gewisses Mitgefühl für diese Charaktere und ihre einzelnen Motivationen entdeckt. Das ist wunderbar. Es ist vor allem ein Film, der sehr, sehr stark über szenischen Aufbau funktioniert. Also man hat relativ wenige, wenn man so möchte, transzendentale Räume oder so Räume, die so zwischen verschiedenen wichtigen Orten liegen, sondern es ist ein Film, der sehr, sehr stark durch szenische Aufbauten, eben durch bestimmte Kulissen gekennzeichnet ist, in denen dann Schwertduelle stattfinden oder man hat das auch in einer Burg oder in so verschiedenen Räumen halt. Dadurch hat jede dieser Szenen so einen gewissen Wiedererkennungswert, was fast so was Sitcom-haftes hat. Und das fand ich dann doch sehr faszinierend, wie das hier umgesetzt wurde von Rob Reiner. Und es ist eine wunderschöne, runde Fantasy-Geschichte. Kann ich sehr empfehlen.
Wo kann man die sich angucken?
Ich habe die Blu-ray.
Ach so, genau. Auf Blu-ray.
Ja.
Irgendwelche Streaming-Portale gibt es irgendwie? Rob Reiner? Kann man da was sehen?
Bin ich mir nicht sicher. Das sind so Filme, die typischerweise so auf Netflix oder Prime verfügbar sein sollen.
Okay.
Vielleicht noch der Vollständigkeit halber, der dritte Film, den ich mir dann dazu noch angucken werde, gilt als eine der besten Romantic Comedies, die so je gemacht wurden, also wenn man so in verschiedenen Foren unterwegs ist. Und das ist When Harry Met Sally. Mhm. Genau, mit Billy Crystal und Meg Ryan. Da bin ich auch sehr gespannt drauf. Genau. Aber was hast du gesehen, Lukas? Oder hast du Fragen?
Also bei mir sind es eigentlich auch zwei Filme, die ich in letzter Zeit gesehen habe. Ich habe natürlich mehr gesehen, aber jetzt so exponiert sind mir jetzt eher zwei in Erinnerung geblieben. Der eine Film, ich bin ja kein großer Jordan Peele-Fan. Get Out habe ich gesehen, Us habe ich gesehen. Und dann dachte ich mir an einem Abend, Mensch, das Ding gibt es ja hier bei Amazon.
Du dachtest dir also nicht Nope, sondern du dachtest dir Yes?
Yep. Yep. Und da dachte ich mir, komm, ich gebe dem Film mal eine Chance. Der sieht erstmal ganz interessant aus. Ja, der Trailer ist auch erstmal ganz gut gemacht, spielt schon mal auf so ein paar wichtige Themen an, schürt schon mal so ein bisschen das Interesse. Ich habe den Film auch nicht alleine geguckt, musste also noch, sage ich mal, die Interessen eines anderen Mitmenschen berücksichtigen, sonst hätte ich den Film wahrscheinlich nicht geguckt, aber das war dann irgendwie so die Schnittmenge, wo man gesagt hat, okay, könnte ein bisschen Horror sein, könnte ein bisschen Mystery sein, könnte auch ein bisschen Drama sein, könnte auch ein bisschen was vom kommerziellen Film haben, aber nicht irgendwie in Reinkultur. Und dann haben wir halt Nope geguckt. So. Und ich war sehr überrascht. Also der Film geht eine ganze Weile, über 130 Minuten. Und das war für mich wirklich, also gut, die Messlatte lag, war jetzt nicht hoch, hatte keine großartigen Erwartungen, aber es war ein für mich wirklich ungeahnt ästhetischer und dann auch so nach der ersten Hälfte wirklich sehr resonanter, sehr berührender Film, der wirklich ziemlich komplex ist, sehr sauber durchdacht, sehr gut strukturiert, auch sehr, sehr clean wirkt, auch eine Bildästhetik hat, die diesen weiten Raum, also ich könnte mir vorstellen, dass der Film unglaublich gut in irgendeinem IMAX-Kino funktioniert, irgendwie auf 72 mm, da so dieses Raunen der Steppe, wenn sich dann in diesem Film eben dann auch eine Alien-Invasion breit macht, es geht eigentlich nur um ein Alien, das auf dem amerikanischen Land, in einer typischen US-amerikanischen Steppe, erst als Wolkenverschlag zu sehen ist, dann sich aber wirklich als irgendwie außerirdisches Wesen manifestiert, über einem relativ modernen Gestüt, das sein Auskommen damit finanziert, Pferde für Filme, für Shows und so weiter bereitzustellen. Und die sind so ein bisschen gebeutelt, werden so ein bisschen von der Industrie, auch von der Filmindustrie ausgenutzt, so werden ein bisschen für blöd verkauft, eher niedrig gestellte Geschäftspartner, wenn man das Ganze jetzt irgendwie gesellschaftlich definieren möchte. Nichtsdestotrotz wird diesen aber das Ereignis zuteil, ja, außerirdisches Leben das erste Mal zu sehen, zu beobachten, daraus zu lernen und. Und das Ganze wirkt ziemlich fulminant und ziemlich groß und ziemlich metaphysisch, ist aber an sich, zumindest für mich, führt der Film wirklich eigentlich ja zum Kern des Menschen, führt zu Fragen nach menschlicher Beziehung, nach Umgang, nach dem Umgang mit existenziellen Bedrohungen, die gar nicht mal was mit einem Alien, mit außerirdischem Leben an sich zu tun haben müssen. Man tritt, oder sage ich mal, es geht auch ein Stück weit um das Austreten gesellschaftlicher Normierung und gesellschaftlicher Zwänge. Das große Alien ist hier nur für mich ein primitiver Stellvertreter, der erstmal sehr abstrakt daherkommt. Es könnte jetzt auch ein Bär sein oder ein Dinosaurier oder irgend sowas, aber das wäre bereits konnotiert. Also sag mal, die sind ja die bereits mit Zeichen übersät und dann irgendein Alien zu nehmen, das in Form, Farbe und Gesinnung für mich persönlich völlig neu daherkommt. Ich entschuldige die Sirenen da draußen, falls man das hört. Ich weiß nicht, was hier gerade los ist. Wahrscheinlich wurde ein Alien entdeckt. War das wirklich für mich ein sehr schöner, ein sehr feinfühliger und gerade am Ende, meine Güte, super unterhaltsamer und auch rührender Film, der mir gefallen hat, der mich überrascht hat, der gar nicht so Jordan Peele-ig war, wie ich dachte. Vielleicht musste ich mich da selber mal reorganisieren, habe ich auf jeden Fall gemacht. Nope, super Film, gibt es bei Amazon, glaube ich, frei verfügbar, insofern man Amazon Prime nutzt.
Ja. Ich kann alles teilen, was du sagst, außer natürlich die Abneigung gegen Jordan Peele, weil ich finde alles super, was der gemacht hat. Das nur mal ganz kurz so, aber das werden wir jetzt nicht regeln können, sozusagen, oder ausdiskutieren können.
Ja, ist vielleicht auch so ein Ding, was sich über die Jahre verhärtet hat und was jetzt einfach so als Klischee über mir schwebt. Könnte ich vielleicht sein. Ich zehre auch selbst davon. Ich hau da selbst gerne in die Kerbe. Ich könnte jetzt gar nicht mehr sagen, warum, wieso, weshalb irgendwie Get Out jetzt ein ganz doofer Film war.
Ja. Vielleicht schafft das ja noch, dich umzustimmen. Ich glaube, der bringt auch demnächst wieder einen Film raus. Ich weiß gar nicht mehr, ob Ende diesen Jahres noch oder dann nächstes Jahr. Aber ich habe irgendwo gelesen, dass der gerade dabei ist, wieder was zu zaubern für uns. Von daher mal gucken, was da
krass so kommt. Also so, ist, ich meine, Denis Villeneuve lässt sich ja durchaus mehr Zeit, macht auch einen sehr artifiziellen, kommerziellen Film. Und dann so ein Jordan Peele haut da in irgendwie alle paar Jahre, zack, zack, ein großes Ding nach dem anderen raus. Gucken wir mal. Als nächstes möchte ich noch das Lehrerzimmer hervorheben. Hm. Erschien, glaube ich, 2022.
Ja.
Ich glaube aber 2023 lief er noch in den Kinos. Der hätte es fast, hätte ich ihn gesehen, noch in meine Jahreshöhepunkte geschafft.
Ah ja.
Aber ich hatte ihn nicht gesehen, jetzt hatte ich ihn wiederum gesehen. Und ich könnte jetzt natürlich so die Hoheit der realen Erkenntnis und die moralische Hoheit auspacken. Aber ich versuche mich davon fernzuhalten. Es ist für mich trotzdem ein sehr bevormundender und distanzierter Film, der uns, wie gesagt, also der Titel nimmt es ja schon vorweg, sag ich mal, in den Kontext Schule mit hineinnimmt, eine Lehrerin auf ihrem Berufsweg, eine Neueinsteigerin, ein Berufsneuling begleitet und ja, mit allen Unbilden, die das Bildungssystem, die in Schulen, die in zwischenmenschlichen Beziehungen in Schulen eben bestehen können, korrumpiert. Es kommt darauf an, wie man den Film jetzt natürlich diskutiert, wie man den Film auswertet. Für mich ist es eher kein anekdotisches Zerrbild oder für mich ist es eher ein Zerrbild als ein Abbild. Das Lehrerzimmer suggeriert ja erstmal irgendwie einen Film mit einem gewissen Realitätsanspruch, mit einem gewissen Impetus aus unseren Schulen, die es ja hier zuhauf gibt, an denen es ja mangelt, die auch ja natürlich, das Lehrerzimmer ist natürlich auch mal so ein Mythos gewesen für Schüler, was spielt sich dahinter ab und. Und die meisten Schüler, wenn sie erwachsen werden, wissen immer noch nicht, was dahinter abgeht. Und der Film versucht das so ein bisschen zu kontextualisieren. Natürlich auch nicht ganz uneigennützig. Für mich ist aber wirklich eher eine Karikatur. Also hier passieren wirklich unglaubwürdige, überspitzte und wirklich zutiefst pessimistische Begebenheiten, die dann in der Kürze des Films oder in der Kürze der Erzählung hier wirklich staccatoartig abgefeuert werden. Es ist viel kann, aber das ist kein Film, der die nüchterne Realität des Lehreralltags, des Lehrerlebens meiner Meinung nach, meines Eindrucks nach zeigt, auch wenn das dieser sehr nüchterne Titel suggerieren mag. Sehr diskussionswürdig, kann man sicherlich vortrefflich drüber streiten, über die Fragen, über die Themen, die der Film aufwirft. Für mich aber kein Film, den man gesehen haben muss, wenn man sich mit der Bedeutung des Filmtitels irgendwie auseinandersetzen möchte. Also eigentlich nicht. Gibt es auch, glaube ich, bei Amazon zu sehen. Kann man sich angucken, muss man nicht. Trotzdem ganz interessant. Ja.
Okay.
Das passt schon.
Ja.
Sehr schön.
Ich habe ihn auch gesehen, habe aber nicht mehr allzu viele Erinnerungen, um da jetzt irgendwas zu sagen, ehrlich gesagt. Das ist jetzt so 2 Jahre her knapp oder anderthalb oder was weiß ich. Müsste ich vielleicht nochmal auffrischen. Ich habe ihn damals einmal im Kino gesehen und dann war es das, ja. Ich kann mich erinnern, dass ich ihn damals gar nicht so schlecht fand, aber die Begründung fehlt mir gerade dafür so ein bisschen.
Ja, also der ist ja auch nicht schlecht gemacht und die Schauspieler versuchen das wirklich gut und auch wirklich mit so einer kühlen Realität oder mit so einem Realitätsanspruch rüberzubringen, der gar nicht mal so psychologisierend ist. Also wir gehen jetzt hier nicht irgendeine tiefen psychologische Analyse der Figuren, sondern wir sehen einfach die Performance, was passiert in der Schule. Was kann in der Schule an Lehrern passieren, die gewisse Ideale vertreten, die für ihre Ideale auch vielleicht auf menschliche Beziehung oder auf Applaus oder auf Zuspruch und auf die gesellschaftliche Erwartung pfeifen. Soll sicherlich irgendwie ein kritischer Fingerzeig sein, das aber auf dem Rücken eines ohnehin schon sehr kränkelnden Bildungssystems in Deutschland auszutragen, kann man machen, allerdings macht sich der Film dann hier in manchen Punkten gerade was, wie gesagt, so die AC-Struktur anbetrifft und die Entscheidungsfindung und wie Entscheidungen, sage ich mal, getroffen werden, macht der Film sich ja manchmal sehr einfach und ist halt auch ein Film. So, und da passieren halt Sachen, die halt nur im Film passieren können. Und ja, das Szenario, was da eintreten könnte, ist vielleicht zu 0,01% irgendwie gegeben, dass das in der Realität so stattfinden kann. Ich weiß nicht, wie andere Menschen dazu stehen, die irgendwie im pädagogischen Bereich tätig sind. Ob die das ähnlich so sehen, habe ich mich noch nicht mit ausgetauscht. Ich finde es, ja, schwierig. Mhm. Schwierig, aber nicht unsehenswert. Kann man sich durchaus angucken.
Okay. Stichwort Dinge, die nur im Film passieren können. Du hast gesagt, du hast Nope gesehen. Mhm. Und da gibt es ja eine sehr eindrückliche Szene, in der dieses Alienwesen seinen After öffnet, sodass dann Gedärme und Blut vom Himmel regnen. Ja. Und Blut vom Himmel regnen ist, glaube ich, eine gute Verbindung zu dem Film, den wir jetzt besprechen.
Ja.
Du hast schon gesagt, Evil Dead aus dem Jahr 2013 von Fede Alvarez ist das Objekt, das heutige Objekt der Begierde. Man kann dazu sagen, das hat natürlich einen gewissen Grund, dass wir gerade diesen Film besprechen, oder eigentlich mehrere Gründe. Erstens sind wir beide, das kann ich glaube ich sagen, sehr große Fans von diesem Film. Mhm. Und zum anderen bringt ja Regisseur Fede Alvarez jetzt in 2 Wochen circa seinen neuen Film ins Kino, nämlich die neueste Version oder der neueste Teil der Alien-Reihe, die den Zusatztitel Romulus trägt. Und wir können schon mal ankündigen, dass wir uns diesen Film auch ansehen werden und dass wir den auch hier im Podcast besprechen werden. Das wird euch also in der nächsten Folge erwarten. Und deswegen dachten wir uns, das macht doch Sinn. Der Fede Alvarez hat sich ja schon mal ein bekanntes Horror-Franchise gegriffen und hat dieses in einer gewissen Weise bearbeitet. Es handelt sich hier jetzt bei The Evil Dead oder bei Evil Dead, fehlt ja im Remake. Ja. Jetzt nicht um eine Fortsetzung, sondern um ein Remake des ersten, beziehungsweise Schrägstrich, man kann vielleicht streiten, des zweiten Teils. Das ist ja so ungefähr die gleiche Handlung bei der Evil Dead-Reihe. Und deswegen schauen wir uns das heute mal an. Evil Dead 2013, Fede Alvarez.
So machen wir das. Mich würde einfach mal interessieren, hast du den Film im Kino gesehen?
Ja, ich habe ihn gesehen.
Du, ein Glück. Ich habe den Film leider nicht im Kino gesehen. Ich bin zu dieser Zeit, der Film war ja auch, glaube ich, mit dem FSK 16 auch ins Kino gekommen. Und ich bin in diesem Jahr sogar 18 geworden. Das wäre eigentlich der perfekte Einstieg gewesen, um seine Volljährigkeit ausleben, feiern und genießen zu können. Aber irgendwie, ich weiß nicht warum, ich kann mich nicht mehr erinnern, konnte ich vor 11 Jahren mich nicht dazu hinreißen lassen, den Film im Kino zu sehen. Ich weiß gar nicht, warum. Wobei das auch so ein sehr reißerisches Filmplakat war. Der schrecklichste, der grauenhafteste Film, den du jemals sehen wirst, mit dieser Person, die den Rücken zu uns zeigt, diese wirklich verregnete, dreckige Kleidung und diese nassen, langen, schwarzen Haare anhat. Hat so Anleihen gegeben von The Ring, wenn er dieses Mädel da aus dem Brunnen steigt. Da hat er einen das so zu der Zeit ein bisschen daran erinnert oder hat zumindest so mit dieser Stilistik gespielt. Diesmal hat uns das Mädel auch nicht angeguckt, sondern wie gesagt den Rücken gezeigt. Und dann eben noch dieser Claim, das hat schon, ich kann mich daran erinnern, dann so die DVDs gesehen zu haben, das Ganze auch sicherlich dann mal im Internet auf den einschlägigen Plattformen, die zur damaligen Zeit kostenlos ihre Raubkopien angeboten haben, gesehen zu haben. Da habe ich den Film schon immer mal gesehen, aber ich habe ihn nicht im Kino gesehen.
Mhm. Ich kann mich daran erinnern, also ich war damals, muss so 19 oder 20 gewesen sein, also 2013 ist das Jahr, in dem ich 20 geworden bin, also so um die Drehe war das. Und ich weiß, dass ich damals mit einer Reihe von Freunden im Kino war, mit denen ich öfters mir Horrorfilme vor allem angesehen habe. Und ich kann mich daran erinnern, dass wir diesen Film gesehen haben, aus dem Kino gegangen sind und da hat dann, das war in Gotha, die Reihe danach schon gewartet, also auf die nächste Vorstellung. Mhm. Und die haben gesagt, dass wir alle total blass aussahen und haben schon Angst gehabt davor, diesen Raum zu betreten und sich diesen Film anzusehen. Und ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob das damals die Unrated-Fassung war oder ob das eine gekürzte Version war, weil ich kann mich erinnern, dass das sehr brutal war. Mhm. Und ich glaube auch, dass solche Momente wie wir spoilern hier auch im Podcast, das kann man schon mal sagen.
Absolut.
Wir werden den ganzen Film durchsprechen.
Wer es noch nicht mitbekommen hat, wir spoilern.
Genau, also ich kann mich erinnern oder meine mich erinnern zu können, dass zum Beispiel die Kettensägen-Szene ganz am Ende auch drin war. Oder dass man die irgendwie, ich weiß nicht, welche Bilder man da rausnehmen kann jetzt gerade, damit das vielleicht auf einer FSK 16 runtergestuft wird. Aber ich kann mich erinnern, dass das ganz schön hart auch damals im Kino war. Mhm. Ja, kann ich mich, weiß aber nicht mal, ob da einzelne Szenen vielleicht, die jetzt in der R-Rated-Fassung drin sind, dann vielleicht drin waren oder gefehlt haben. Also das ist ja, diese R-Rated-Fassung bekommt man ja heutzutage auch relativ schwierig, glaube ich. Ne? Also ich weiß nicht, ob die immer noch so vergriffen ist. Also wir haben, glaube ich, beide die Unrated-Fassung.
Ja, die wurden mal von, da müsste ich jetzt gucken, ich glaube von Birnenblatt oder von Wicked Vision Media. Ich sehe sie von hier aus in meinem DVD-Regal. Ich kann allerdings nicht den Verleger erkennen. Ist gerade ein bisschen schwierig. Also die gibt es aktuell nicht verfügbar. Die müssten neu aufgelegt werden. Es müsste eine neue Edition gepresst werden mit vielleicht einem neuen Booklet, neuen Extras und so weiter und so fort. Denn die es mal gab vor ein paar Jahren, die sind ausverkauft und die kann man jetzt über den Zweitmarkt sündhaft teuer kaufen. Also so ein Media-Book kostet ja so im Schnitt, weiß ich nicht, 30 bis 45 Euro. So in dem Bereich formieren sich da so die meisten. Und ich musste meine Version, die dann eben schon ausverkauft war und aus zweiter Hand kam, habe ich, glaube ich, für 75 gekauft oder sogar für 80. Also ich habe da richtig viel Geld ausgegeben, weil es mir wirklich sehr wichtig war, den Film in der derzeit bestverfügbarsten Edition bei mir stehen zu haben, weil der mir halt schon irgendwie wichtig war. Und da habe ich da wirklich eine Menge Geld in die Hand genommen. Es gibt noch die Amaray, die gibt es auch. Da steht allerdings Extended Cut, nicht Uncut. Im Mediabook gibt es den Extended Cut und die Uncut-Version. Ich weiß jetzt nicht, man hätte jetzt bei Schnittberichte schauen können, wo die Unterschiede liegen. Ich glaube, das ist wirklich marginal und liegt eher im Sekundenbereich. Ich glaube auch, als der Film ins Kino kam, um überhaupt das R-Rating in den USA erhalten zu können, mussten da auch so ein paar Sekunden rausgeschnitten werden. Ich kann mir schon vorstellen, dass das in diesem Exzess und in der Dauer, dass man das so ein bisschen eingekürzt hat, damit das nicht, sag ich mal, zu sehr dieser Torture-Porno wird. Mhm. Und der Fokus wirklich noch eben auf dem Horror, anstatt irgendwie auf irgendeinem Gewaltfetisch liegt. Aber derzeit gibt es den Film sicherlich im Streaming-Portal, den gibt es auch noch irgendwie als ganz normale Casual Blu-ray, aber dann wird er immer geschnitten sein. Dann gibt es immer irgendeine geschnittene Version, die dann den Film auf 88 Minuten runterkürzt oder auf 90 Minuten und so geht der jetzt, glaube ich, in der ungeschnittenen Fassung 93, 94, sind ein paar Minuten.
Genau, ich glaube, also ich habe eine ganz normale Blu-ray und ich meine, dass ich bei Schnittberichte vorher gecheckt habe, dass die ungeschnitten ist. Also meine Version geht 1 Stunde 36. Das wird ungeschnitten sein. Aber das ist eine relativ normale.
Das klingt ungeschnitten,
ja. Ich bin mir gerade lustigerweise gar nicht sicher, ob das ein Import war. Aber ich weiß, dass dort auf jeden Fall auch deutscher Ton und deutsche Untertitel mit vorhanden waren. So. Aber bin mir ziemlich sicher, dass das die ungeschnittene Version ist, weil die Szenen deuten darauf hin.
Sag ich mal so. Also wie gesagt, das ist die ungeschnittene Version ist so ein bisschen zu einem Mythos selbst geworden. Ich meine, irgendwie findet man das schon. Aber man braucht schon ein bisschen ein feines Näschen und man muss schon ganz genau gucken, wo und wann man sich das anguckt. Ich denke aber, dass vor allem die freiwillige Selbstkontrolle in den letzten, sage ich mal, 5 Jahren sehr liberal geworden ist. Also so wirklich dieses Paternalistische, dieses wirklich mit dieser Pädagogik ranzugehen, oh, wir dürfen unseren Menschen hier in Deutschland nur irgendwie das zeigen, was wir irgendwie bis zu einem gewissen Rahmen definieren. Ist, glaube ich, nicht mehr so stark. Ich glaube, da wird man auch immer offener. Jetzt gibt es ja zum Beispiel auch sowas wie ein Terrifier 2, gibt es ja Uncut bei Amazon zum Beispiel.
Ja, der lief ja sogar ganz offen im Kino.
Oder der lief sogar Uncut im Kino. Also, und das ist ja, sage ich mal, vom Gewaltgrad und von wirklich diesem Exzessiven ist es ja nochmal, da liegt ja nochmal mehr der Fokus eigentlich nur auf dieser Sensationslust des Gekröses, anstatt das jetzt hier wie bei Evil Dead sogar in eine einigermaßen ordentliche Handlung einzubetten.
Da kann man übrigens sehr gespannt auf Terrifier 3 sein. Ich habe letztens mal Kino Plus wieder geschaut und da wurde gesagt, dass es zumindest Gerüchte gibt, dass Terrifier 3 eventuell nicht ins Kino kommen könnte, weil das dann noch Spur zu hart wäre. Der kommt ja demnächst irgendwann jetzt. Bin mal gespannt. Aber vielleicht ist es auch nur Marketing, um irgendwie die Leute heiß zu machen, dass das dann doch noch eine Spur.
Aber ich frage mich, was soll denn noch kommen? Also ich habe das auch so ein bisschen, also nicht moniert bei Evil Dead, wir werden noch drauf eingehen. Aber ich sag mal so, im kommerziellen Film oder allgemein im Film ist doch dieses Atomisieren einer menschlichen Karkasse, das ist doch eigentlich auserzählt. Man kann die Gliedmaßen abtrennen, man kann die Innereien rausholen, das hat man alles schon sieht man seit 50 Jahren, seit 60 Jahren, hat man doch alles schon in jeder Einstellung, in jeder Nahaufnahme gesehen. ich weiß nicht, warum man dann im Jahr 3 wirklich noch den USP darauf setzt, dann zu meinen, nochmal einen draufsetzen können, nochmal einen draufsetzen können. Ich lasse mich gern überzeugen, aber ich finde das wirklich als Alleinstellungsmerkmal, hat mich schon beim zweiten nicht abgeholt.
Kannst mir auch relativ schwer vorstellen. Also im zweiten Teil gibt es ja diese sehr brutale Szene mit dieser einen Tochter. Ja, das ist, glaube ich, so ein bisschen der Höhepunkt der Reihe bisher, was so die Gewaltexzesse angeht. Ich könnte mir höchstens vorstellen, dass es vielleicht irgendwie so ein Spiel mit bestimmten Symbolen, vielleicht, keine Ahnung, faschistoiden Symbolen oder sowas gibt, um das nochmal zu steigern. Weiß nicht, das wäre ja auch was vielleicht noch so ein psychologischer Terror oder Horror sein könnte, der dann vielleicht zu hart sein könnte. Ich meine, wir warten auch, trotz der Liberalisierung der FSK, die du gerade angesprochen hast, wir warten hier immer noch auf eine gescheite Version von Salo beispielsweise in Deutschland, ne? Die 120 Tage von Sodom, der Pasolini-Film aus den 70ern. Das wäre höchstens so ein Punkt, der das verhindern könnte. Aber was reine Gewaltästhetik, Wundästhetik und so angeht, ich glaube, da hat Terrifier schon den Höhepunkt so ein bisschen gesetzt.
Ja, jetzt doch.
So. Ja. Also für sich zumindest, für seine Reihe. Ja.
Also, kommen wir mal wieder zurück zu Evil Dead.
Ja.
Ich würde ein bisschen was zur Handlung erzählen, was uns der Film eigentlich so über die Laufzeit von jetzt 96 Minuten erzählt. Und zwar fängt es eigentlich ganz klassisch an, eine gewisse Gruppe von Jugendlichen, ich zähle mal kurz nach, 1, 2, 3, 4, 5, 5. Sind es 5?
Ja.
Ja, sind 5. Machen einen mehr oder weniger skurrilen Ausflug in eine abgelegene Waldhütte. Es handelt sich um die Person Mia, David, Eric, Olivia und Natalie. Sage ich mal, in dieser Waldhütte, die wahrscheinlich als Ausflugsziel von Mia und David in Kindheitstagen, die denen da eben schon bekannt war, und als Naherholungsziel irgendwie im US-amerikanischen Wald dient, soll hier diesmal als kalter Entzug für Mia dienen. Ja? Man möchte sich also in dieser Hütte versammeln, man möchte dort ein Gelübde ablegen, man möchte das Mia so ein bisschen abbringen, damit sie ihre Drogensucht in den kommenden Tagen in dieser Hütte, in diesem Umfeld der Hütte im Wald, bezwingt. Und das funktioniert auch erstmal mehr oder weniger gut. Ich meine, so ein Charakterentzug ist sicherlich sehr holprig. Und auf einmal entdeckt Mia oder nimmt Mia eher so einen Verwesungsgeruch wahr. Man kapriziert das irgendwie auf die Entzugserscheinung. Man möchte das erst nicht so richtig glauben. Aber dann entdeckt man darüber hinaus noch einen eingetrockneten Blutfleck auf der hiesigen Kellerluke des Hauses. Man steigt hinein, man guckt sich mal den Keller genauer an. Dort tropft es von der Decke, es ist relativ nass und so weiter. Es hat auch geregnet. Und man entdeckt einen ziemlich angekohlten Holzpfosten in diesem Keller. Man entdeckt auch ein Buch, das eingewickelt ist in irgendeine schwarze Folie mit Stacheldraht und so weiter und so fort. Man holt das Ganze nach oben. Man hat auch den Gestank ausmachen können. Der kam nämlich von der Kellerdecke herabhängenden Katzenkadavern, die dort hingen. Man kann da sich natürlich schon eins und eins zusammenzählen, was dort passiert sein könnte. Man weiß also, woher der Gestank kommt. Man hätte jetzt aber noch das Buch. Und Eric entschließt sich dazu, das Buch mal zu öffnen, sich das Ganze mal anzuschauen und liest daraus auch vor. Und so wie Eric aus dem Buch hervorliest, kann man schon durch den Film sehr eindringlich wahrnehmen, dass etwas mit Mia passiert. Und fortan ist Mia wirklich nicht mehr sie selbst. Sie nimmt ganz komische Verhaltensweisen, ganz komische Manierismen an. Und wirkt im wahrsten Sinne des Wortes verflucht. Sie möchte sich verletzen, sie möchte die anderen verletzen. Irgendwie spielt auch der Wald, spielt auch die Hütte eine ganz wichtige Rolle. Alles richtet sich gegen diese fünf jungen Erwachsenen, sind jetzt keine Jugendlichen mehr. Und es wird eher kein kalter Entzug, sondern es wird eher so ein Kampf ums Überleben. Mia scheint dort irgendwie die Zügel da in der Hand zu haben. Es passieren auch speziell ihr ganz komische Dinge abseits der Hütte. Man hat es letztlich wahrscheinlich mit irgendeinem okkulten Teufelsfluch zu tun, der dort wirklich in diesem alten Gemäuer noch drinsteckte, vor allem in Form des Buches, auf das wir noch eingehen werden. Und fortan sehen sich vor allem Mia und David in der Situation, natürlich erstmal ihre eigenen Leben zu retten, das Leben ihrer Freunde zu retten. Ob das gelingt, ob das nicht gelingt, wie das gelingt, werden wir sicherlich noch stückweise drauf eingehen. So viel sei erstmal gesagt, es ist jetzt kein Coming-of-Age-Film, der jetzt ganz fein ziseliert irgendeine Drogenentzugsgeschichte erzählt, sondern das dient hier eher nur, sage ich mal, als Aufhänger, dass sich da Jugendliche in die klassische Hütte im Wald begeben. Und damit würde ich einfach mal unsere Diskussion, unser Gespräch eröffnen.
Genau. Wer jetzt genau zugehört hat oder das anhand des Titels schon ahnt, es handelt sich hier natürlich um ein Remake von The Evil Dead aus dem Jahr 1981 und die Handlung ist da relativ gleich. Es ist auch eine Gruppe von Jugendlichen, die eben ein Haus aufsucht. Allerdings macht die das nicht mit dem Ziel dann, dass eine der Personen einen kalten Entzug machen soll, sondern es geht hier eigentlich ganz klassisch um Urlaub. Es geht einfach darum, dass die sich erholen und die finden dann auch genau dieses Buch, was man hier in diesem Remake auch findet. Und der Dämon, der dann im Endeffekt rauskommt, dadurch, dass, also es passiert ja dann so, dass einer dieser Jugendlichen dann laut aus dem Buch vorliest und dann kommt dieser Dämon sozusagen und fährt in eine der Personen rein. Und dieser Dämon hat dort eigentlich nur das Ziel, die Jugendlichen zu quälen und schlussendlich zu töten. Ne? Hier im Remake ist das ja ein bisschen anders. Also wir haben diese Psychologisierung von verschiedenen Figuren eigentlich, aber ganz besonders von Mia, die eben diesen Drogenentzug machen soll. Auch hier wird aus diesem Necromonicon, diesem Buch, vorgelesen. Und es, wir schauen dann allerdings noch etwas weiter oder tiefer in dieses Buch rein. Das passiert durch eine Figur vor allem, das ist der Eric, der immer wieder in diesem Buch liest und versucht, das zu verstehen, wie das zusammenhängt und so. Und der findet raus, dass es dort eine Entität gibt, eine böse, dämonische Gestalt, die Seelen sammelt. Und da gibt es die Erzählung, dass eben, Zufall, 5 Seelen eben gefangen werden müssen, bevor dann, oder und es muss so ein gewisser Ablauf, der in diesem Buch illustratorisch beschrieben wird, erfolgen, damit dann diese Entität aus dem Boden heraussteigen kann, sozusagen. Ne? Und das ist dann im Endeffekt auch das, was dann in diesem Film so passiert. Also es gibt tatsächlich hinter diesen ganzen dämonischen, diesen Gräueltaten, die dieser Dämon dort vollführen möchte, es gibt ein Ziel dahinter, es gibt ein gewisses, ja, eine gewisse Intention, kann man vielleicht sagen.
Richtig. Inwiefern, oder ich sag mal, du hast ja das Originalfilm von 1980 von Sam Raimi nicht nochmal direkt in Vorbereitung auf den Podcast gesehen. Fällt dir trotzdem, jetzt wo du es gerade gesagt hast, fällt dir, oder welche Parallele fällt dir am meisten auf zwischen den beiden Filmen?
Welche Parallele mir am meisten auffällt?
Ja, ist es tatsächlich das Buch, das, sage ich mal so, die Verbindlichkeit zwischen zwei Filmen verbindet?
Bin mir nicht ganz sicher, wie du das meinst. Also es gibt ganz viele Parallelen. Hm. Das Buch gehört dann natürlich auch dazu. Was finde ich, die Verbindung habe ich ja gerade so ein bisschen aufgezählt. Ich glaube, dass das Wichtige ist, dass wir es eben, ich glaube, in diesem Original meiner Meinung nach oder nach dem, was ich erinnere, nicht mit Figuren zu tun haben, erstmal die so eine Psychologisierung an sich haben, sondern das sind relativ, ja, gesichtslose Figuren. Ne? Das muss man natürlich jetzt im Rückblick noch ein bisschen anders betrachten mit der Figur des Ash, der von Bruce Campbell gespielt wird, der ja im Verlaufe dieser Filmreihe, es sind ja 3 Filme ursprünglich erschienen, also The Evil Dead, The Evil Dead 2 und dann The Army of Darkness. Und dann eben auch noch die Serie Ash vs. The Evil Dead, die, meine ich, von Netflix produziert wurde. Also das ist natürlich eine ikonische Figur des Horrorfilms oder Slasher oder Splatterfilms, wenn man das so sehen möchte. Das ist im Originalfilm aber eigentlich noch nicht ersichtlich so wirklich. Ne? Also das sind relativ Figuren, die ja so blass sind, über deren Hintergrundgeschichte wir jetzt nicht so viel erfahren. Und das ist hier in diesem Remake dann doch eine ganze Ecke anders, muss man so zu sagen. Ne? Also wir haben natürlich diese Drogensucht. Es gibt eine ganze Menge Aspekte, die angedeutet werden. Also dass diese Figur oder dass diese Gruppe von Jugendlichen oder jungen Erwachsenen, wie auch immer man das sehen möchte, früher schon in diesem Haus anscheinend waren und dort Urlaub gemacht haben mal zusammen. Also das wird durch so Fotos an der Wand ersichtlich. Und die haben sich dann anscheinend irgendwann getrennt. Beziehungsweise es wird ja so erzählt, dass Mias Bruder Dave dann irgendwann abgehauen ist von zu Hause und ja die seine Schwester mit der kranken Mutter allein gelassen hat. Die Mutter ist mittlerweile gestorben. Und jetzt soll er eben zurückkommen mit seiner Freundin Natalie und Mia begleiten bei ihrem kalten Entzug. Und das, ja, das, ich habe jetzt lustigerweise mehr über schon Unterschiede gesprochen. Was meinst du denn genau mit Gemeinsamkeiten? Jetzt gibt es was, worauf du hinaus möchtest.
Also wir sind ja sonst immer sehr kritisch, was Remakes anbetrifft. Natürlich sind in den letzten, keine Ahnung, in den letzten, es ging glaube ich schon mit der Jahrtausendwende los, wurden immer mehr Remakes aufgesetzt, immer mehr große, wirklich AAA-Remakes ins Leben gerufen. Und wir haben es ja hier jetzt auch, im Jahr 2023 hat sich dann Fede Alvarez dazu entschieden, okay, hier, wir haben hier einen Stoff aus dem Jahr 1981, hat irgendwie eine große Zensurgeschichte hinter sich, war auch irgendwie so ein Schulhofmythos, gab es ganz viele Stories zu, seine eigene Mythologie ausgeprägt, hat das Horrorgenre sicherlich maßgeblich beeinflusst und auch so ein bisschen geschärft. Und macht dieser Film jetzt das meiste besser? Ist es ein besseres Remake? Ist es ein schlechteres Remake?
Also es ist ein völlig anderer Film. Das kann man vielleicht sagen. Es gibt natürlich Gemeinsamkeiten. Die sind zum Beispiel begründet in dieser Grundstruktur, die wir eben erzählt haben. Gruppe von Jugendlichen kommt in dieses Haus und dann gibt es eben diesen Dämon und so. Es gibt gewisse Gemeinsamkeiten, nämlich ich finde in der Verhaltensweise des Dämons, also der hat auch im Remake dieses so lustige, dieses sich amüsieren über die Qualen der Menschen, ne, wie die sich dann umbringen oder wie die umgebracht werden und so. Und dieser Spaß, diese diebische Freude, die darin begründet ist. Ich würde behaupten, oder ich finde, ich fühle mich, wenn ich sowohl an das Original als auch an das Remake denke, an die Darstellung dieses Dämonen immer so ein bisschen an William Friedkins, der Exorzist, erinnert, der auch diese Beleidigungen die ganze Zeit hat und ich finde auch eine ähnliche Ästhetik im Gesicht. Also ich meine, dass das im Original Evil Dead jetzt nicht so ähnlich war, aber ich meine auch, dass sich in den Augen etwas verändert hat auf jeden Fall. Ich glaube, dass das so auch so gelbliche Augen waren oder so leuchtende zumindest, nicht leuchtend, aber dass es auf jeden Fall kein klarer menschlicher Blick mehr so war.
Auf jeden Fall,
dass die Haut so ein bisschen blasser geworden ist und man so ein paar Hautunreinheiten dann vielleicht dann irgendwie gehabt hat. Ne? Also das sind so Gemeinsamkeiten. Und natürlich endet dieser Film völlig anders. Ne? Also ich meine, wobei, warte mal, wie endet denn The Evil Dead?
Also letztendlich ist, glaube ich, nur noch Bruce Campbell übrig. Und der wird dann aber auch, also er meint dann in dieser Hütte den Dämon besiegt zu haben. Es wird dann auf einmal Tag, alles sieht wieder recht freundlich aus und diese Umgebung wird, sage ich mal, wieder eher zum Diesseits als wirklich dieses teuflische Jenseits. Aber dann sehen wir wieder diese wahnhafte Kamerafahrt. Auf einmal sehen wir wieder dieses Bodensubstrat, dieses Laub und diese Äste und diese Erde. Und da kommt wieder dieser Rauch rauf. Also das Böse steigt doch wieder nach oben, ist doch noch nicht, sag ich mal, besiegt. Und dann beginnt so die Kamera so ein bisschen taumelnd und so ein bisschen bildunsicher, aber wieder Fahrt aufzunehmen, wird wahnsinnig schnell, fliegt durch die Hütte, schmeißt die Türen auf und Ash, der gerade so 10 Schritte vom Eingang des Hauses weg ist, ich glaube quasi wieder am Auto, wird von dieser Kamera dann so eingefangen und die Kamera fährt in sein Gesicht, während er schreit. Also kann man sich ausdenken, dass das kein Happy End ist. Hier ist es im Remake ein bisschen anders. Das Remake ist weniger nihilistisch, ist weniger schwarzhumorig, ist eher so ein bisschen klassisch dramatischer, an manchen Ecken auch ein bisschen cheesy. Um das jetzt nochmal abzuschließen, also Ash bzw. Bruce Campbell stirbt dann eben am Ende des Originals. Im Original überlebt, sage ich mal so, als Last Man Standing, also auch ein Mann. Ne? Und bei uns hier im Remake ist, dass er jetzt tatsächlich auch eine Frau. Eine ganz witzige Gemeinsamkeit ist, dass diese Besessenheit zumeist eigentlich auf Frauen übergeht. Wir haben hier noch im Remake wie gesagt, wie so eine Art Cold Opener, auf den ich jetzt bewusst nicht eingegangen bin. Dort werden wir vielleicht dann nochmal näher drauf eingehen, wird auch eine Frau erschossen. Es gibt dort auch sowas wie eine Hexe oder sowas wie eine Seherin in diesem Opener, die dort auch noch wahrscheinlich das Ritual durchführt. Dann haben wir noch zwei Frauen, die es dahin rafft. Dann haben wir noch, wie gesagt, diesen nerdy Eric, der aus dem Buch liest, der aber auch so ein bisschen androgyn mit langen blonden Haaren, so zarten Gesichtszügen daherkommt. Ich meine, gut, der hat auch einen Bart, aber der wirkt jetzt nicht so wirklich heteronormativ, so wirklich männlich, so wirklich wie so ein harter Kerl, so wie David zum Beispiel, der dort so eigentlich so die dominante männliche Person im Remake ist. Im Original ist das, denke ich, ähnlich gelagert. Da geht es auch vor allem den Frauen an die Wäsche. Und die werden wirklich, wie das auch schon bei The Exorcist war, auch von dieser körperlichen, von dieser Verfallsästhetik natürlich in auch wieder aus allen Positionen, in allen möglichen Lagen, mit allen Farben, mit allen Möglichkeiten spannend und wahrscheinlich für die 80er Jahre recht innovativ inszeniert. Ich glaube, gerade das Original hat so ein paar Schwächen. In den Special Effects, ich glaube, man hat immer so diese Figuren, die dort dann, sage ich mal, da wirklich aufgeschlitzt und kaputt liegen, vielleicht so ein bisschen als Knetfiguren, als Knetmasse bezeichnet, ist nicht so gut gealtert, war zu der Zeit, glaube ich, auch noch nicht so toll. Ich glaube, da hat Sam Raimi einfach nicht das gewisse Budget gehabt. Und jetzt hier im Remake, kann man, glaube ich, auch dazu sagen, haben wir einen Film, der aus der Sicht des Jahres 2024, natürlich dann auch aus der Sicht des Jahres 2013, der unglaublich gut aussieht, der eine optische Qualität und eine optische Güte hat, die fernab irgendwelcher digitalisierten Effekte ist, sondern wirklich handwerklich sehr gut daherkommt. Es ist sehr, von der Ästhetik her, sehr dramatisch. Die Farbgebung ist schon stilisiert. Es ist jetzt nicht irgendwie realistisch oder es ist schon irgendwie etwas dramatisiert. Dieses ganze Umland, diese Hütte, auch so, ich sag mal, der Farbcode der Kamera. Vielleicht gehen wir darauf später nochmal ein. Ja, aber so viel nochmal vielleicht zu Gemeinsamkeiten und Unterschieden, die ich jetzt persönlich zwischen Original und Remake so ein bisschen gesehen habe. Ich könnte auch noch weitermachen, aber ich überlasse dir erstmal das Wort.
Na, wir können ja bei den Unterschieden gleich mal weitermachen. Also jetzt rein in der Ästhetik. Also das, was ich so von dem The Evil Dead Remake, dem Original, Entschuldigung, von dem Original von 81 erinnere, ist, dass man auf jeden Fall in der Farbgebung was völlig anderes hat als das, was man in diesem Remake hat. Man hat nämlich lustigerweise, sofern ich das erinnere, sehr, sehr warme Farben eigentlich die ganze Zeit. Das ist sehr, sehr viele Rottöne, Orangetöne, die dann aber wiederum, und das ist das die Art und Weise, wie hier Horror entsteht, konterkariert werden durch sehr, sehr viele schattige Stellen. Das heißt, diese Orange- und Rottöne, die tauchen nur so ganz spezifisch an spezifischen Stellen im Bildkader auf, wenn man so will, ne, um irgendwelche Lichtquellen drumherum. Aber eigentlich werden diese Lichtquellen an sich sehr, sehr spärlich behandelt, ne? Es wird dann relativ viel dann auch gearbeitet mit Blutästhetik natürlich, also mit sehr viel roten Farben und sowas, ne? Und dagegen setzt dieses Evil Dead Remake einen völlig anderen Ton erstmal. Denn das, was wir von Beginn an, ich lasse jetzt mal diese Eröffnungsszene mit der brennenden Frau raus, präsentiert bekommen, sind eigentlich sehr entsättigte Bildwelten im Endeffekt, ne? Das hat was sehr, sehr Trauriges eigentlich schon von Beginn an. Die fahren da zu dieser Hütte. Diese Hütte ist auch direkt eingekreist von einer Reihe von kahlen Bäumen, wo keine Blätter mehr oder keine Nadeln mehr vorhanden sind. Es ist alles sehr, sehr grau. Die gehen da rein. Die Hütte ist sehr, sehr dreckig von Beginn an, ne? Es gibt im Prinzip erstmal gar nichts Schönes. So im Großen und Ganzen, ne? Und ich meine, dass das im Original zumindest am Anfang auch noch ein bisschen anders war. Also die kommen ja erstmal in dieser Hütte an und es ist alles noch drumherum relativ grün. Es ist ja noch tagsüber, ne? Und alles hat so ein bisschen was nicht Paradiesisches, aber erstmal geht man nicht davon aus, dass da was wahnsinnig Böses so erstmal passiert, ne? Bis sie dann in die Hütte eintreten und die ist dann auch relativ dreckig und da runtergekommen und so, ne? Und dann, das ist dann das Signal sozusagen. Aber dieses Evil Dead Remake weiß im Prinzip direkt, okay, die Leute, die diesen Film kennen, die diesen Film jetzt sehen, die kennen ja das Original oder haben zumindest was davon gehört, wissen zumindest, dass es sich hier um Horrorfilm handelt. Und von daher weiß Fede Alvarez ja auch, okay, ich muss den Leuten jetzt gar nichts vormachen. Ich sette denen direkt hier die Stage, das wird alles ganz, ganz schlimm. Macht er ja auch im Prinzip schon davor mit dem, mit, ne, mit der Pre-Scene so. Und lässt es dann ins Rollen kommen, wenn man so will. Ne? Mhm. Und darüber hinaus hat man es natürlich auch, das hast du ja schon angedeutet, auch durch die Special Effects bei dem Original mit einem sehr, sehr krassen Low-Budget-Film zu tun. Also Sam Raimi hatte, glaube ich, $350,000 zur Verfügung, um diesen Film zu realisieren. Dementsprechend, praktisch sind dann auch die Effekte geraten. Man hat hier viel mit Stop-Motion-Technik gearbeitet, mit Latex-Masken, die sich die Figuren dann so übergezogen haben, wenn es so dämonisch wurde, sozusagen. Ne? Und das wird hier alles natürlich ganz oder viel professioneller aufbereitet. Ne? Also mit richtigen Maskenbildnern sozusagen, die da tätig waren, mit einem ordentlichen Kulissenaufbau dann auch. Und das alles trägt dann dazu bei, dass es viel, viel professioneller erstmal wirkt. Sam Raimi lässt im Original auch relativ oft nahe Kameraeinstellungen eben zu, sodass er relativ wenig von der Umgebung zeigen muss, wenn man so will. Also das ist alles so sehr low-budget-mäßig gehalten. Man hat sehr, sehr oft so Schrägstellungen, mit denen die Figuren dann gezeigt werden, sodass das das Bild im Prinzip auch so schief wirkt, um so ein Unwohlsein eben zu erreichen. Und das ist was in diesem Remake eigentlich völlig fehlt. Also man hat teilweise sehr, sehr stark komponierte Bilder, gerade zu Beginn, wenn es um die Einführung in diese Welt rund um das Haus geht. Man hat zentralperspektivisch angeregte Bilder, die zumindest am Anfang so ein bisschen was auch von so ein bisschen was Ari Aster-mäßiges haben, ne? Wenn man das dann so die nachfolgenden Filme im Prinzip betrachtet, die dann darauf folgen eben, ne? Auf dieses Remake. Man hat im Prinzip generell sehr, sehr viele große technische Möglichkeiten im Vergleich zum Original. Und das ist was im Übrigen auch generell diese Zeit, würde ich sagen, in den 2000ern bis in die 2010er hinein auszeichnet. Und da möchte ich ein bisschen was zur historischen Kontextualisierung vielleicht dieses Films hier sagen. Denn tatsächlich ist ja der Horrorfilm oder der Slasher-Film im Speziellen etwas, was in den 80er Jahren eine sehr, sehr große Popularität hatte. Also es gab da 1000 Horrorreihen, die in dieser Zeit entstanden sind, von Nightmare on Elm Street über Freitag der 13. Gut, Halloween war ein bisschen früher, 1978 startete die Reihe und wurde ja dann auch ewig fortgesetzt. John Carpenter hat ja auch mit The Thing dann nochmal in den 80er Jahren einen Film gehabt, der auch so diese Slasher-Anleihen hat. Und man kann sagen, dass ab den 2000ern, dass es da eine relativ große Reihe von Remakes, vor allem im Horrorfilm, gab. Und das ist witzig, dass wir bei dem Pusher-Remake schon davon gesprochen haben, dass Remakes gerade in dieser Zeit eine sehr, sehr große Konjunktur hatten. Ne? Also da haben wir es noch so mit, oder ich zumindest für meinen Teil, noch so ein bisschen mit Klassikern generell festgehalten. Aber man kann sagen, dass gerade das Horror-Remake in dieser Zeit extrem bekannt war. Also das geht im Prinzip Anfang der 2000er los mit The Texas Chainsaw Massacre von Marcus Nispel, reiht sich dann weiter mit den Halloween-Filmen von Rob Zombie 2007 und 2009, kam dann Halloween 2, Friday the 13th aus dem Jahr 2009, ebenfalls von Marcus Nispel interessanterweise, 2010 kam ein A Nightmare on Elm Street Remake, 2011 eine Fortsetzung oder beziehungsweise ein Prequel zu The Thing, was ja im Prinzip auch eigentlich so eine Art Remake ist, weil es erzählt ja fast die gleiche Geschichte, also in diesem Original, oder The Thing von 82 ist auch ein Remake, aber in diesem 82er-Film von John Carpenter ist es ja so, dass die Leute von der Station dann auch untersuchen, wie es auf einer anderen Station so ausgesehen hat. Und da stellt sich heraus, dass das Gleiche dort passiert ist im Endeffekt, was dann später auf deren Station passieren wird. Also, dass dieses Alien-mäßige Monster ausbrechen wird, in die Figuren reingehen wird und diese Station vernichten wird, mehr oder weniger. Und das ist ja das Gleiche, was dann in dem Remake eben passiert. Also, das erzählt ja diese Vorgeschichte. 2013 gab es ein Remake von Carrie, das Satans jüngste Tochter. 2015 ein Remake von Poltergeist. 2017 ein Remake von S von Stephen King, was ja auch eine Fortsetzung dann hatte. 2018 Suspiria von Dario Argento wurde von Luca Guadagnino geremaked und das setzt sich lustigerweise eigentlich bis heute fort. Erst 2022 gab es eine Fortsetzung zu Texas Chainsaw Massacre, die auf Netflix erschienen ist und man darf natürlich auch die Halloween-Reihe nicht vergessen, die 2018 nochmal fortgesetzt wurde mit Halloween und dann, ich glaube, bis 2022, ne? Dann gab es zwischendurch Halloween Kills und dann Halloween Ends eben und dieses Jahr haben wir ja auch The Omen als Fortsetzung, glaube ich. Bin mir gerade nicht sicher. Ich habe den nämlich noch nicht gesehen. Also es ist interessant, seit den 2000ern haben wir im Prinzip dieses Aufgreifen von Horror Remakes oder Reboots oder Fortsetzungen oder sowas, was sich die ganze Zeit fortsetzt. Und da gehört eben Evil Dead aus dem Jahr 2013 total rein. Und das Spannende ist, dass all diese Remakes und Fortsetzungen eigentlich irgendetwas anders machen als ihre 80er-Jahre-Vorbilder. Nämlich, dass sie eine gewisse Ästhetik aufgreifen oder also natürlich unterschiedliche Stile haben, aber dass sie sich so eine gewisse Stilistik anbiedern, die eigentlich in den 2000ern dann eben auch schon irgendwie gesetzt wurde. Zum einen in Frankreich und Belgien, wir sagen wieder New French Extremism, ne? Also die Übersteigerung von Gewalt, des Gewaltpotenzials, was im Film abzubilden ist und das Heranführen des Zuschauers an Grenzsituationen. Und dann natürlich das, was in Amerika dann auch zeitgleich sich etabliert hat durch zum Beispiel die Saw-Reihe oder die Hostel-Reihe, wo das in gewisser Weise aufgegriffen wurde. Also wo es eine gewisse Art von Torture-Porn mehr oder weniger gab, wo es auch um diese Übersteigerung von Gewalt geht. Und das ist was, was sich in sehr, sehr vielen zumindest dieser Filme dann fortsetzt. Und man hat ja da teilweise auch den Eindruck, dass sich die Gewalt immer weiter zu überbieten versucht, ne? Also vor allem in dem Halloween 2 Remake von Rob Zombie ist das sehr, sehr stark zu sehen. Und eben auch hier. Das muss man auch sagen, ne? Und dann hat das auch eben so eine düstere Ästhetik, wie man das zum Beispiel auch aus diesen Halloween-Filmen von Zombie eben kennt, ne? Also das ist eben nicht mehr so, also das Original von Halloween war schon nicht bunt oder sowas, aber doch schon farblich deutlich ausstaffierter. Rob Zombie hat das dann alles, hat die Sättigung so ganz schön nach unten an den Boden gefahren, so mehr oder weniger, ne? Und das ist auch das, was wir hier in Evil Dead dann eben auch betrachten können. Also alles ist so düster, so farblos, so trocken, so, ja, also es gibt überhaupt nichts Schönes mehr in dieser Welt und im Prinzip ist dieser ganze Film nur noch eine einzige Fahrt in den Keller für unsere Figuren, kann man sagen.
Das kann man so sagen, tatsächlich. Ja. Also sehe ich genauso. Und natürlich konnte Sam Raimi im Jahr 1981 quasi irgendwie als Pionier dieses The Cabin in the Woods Genres das Ganze nach seinem Gusto sicherlich in einer gewissen Art und Weise ausstaffieren. Und ich finde aber ganz gut, dass so ein Fede Alvarez natürlich darum kein Geheimnis macht. Der Film weiß natürlich, dass es mal einen Film gab, der genau die Motive und Tropen des Originals nutzt. Und er differenziert das Ganze ein bisschen. Also natürlich haben wir hier am Anfang erstmal eine unschuldige Hütte im Original. Wir wissen alle quasi, also auch schon durch den Opener natürlich, dass die Hütte irgendeine Geschichte hat, dass da irgendwas passiert sein wird. Da wird erstmal gar nicht mit dieser Erwartung gespielt, dass hier jetzt auch irgendwie, keine Ahnung, ein ganz normales Drama stattfinden wird,
in dem es um Entzug
geht, ja.
Als ganz kurzer Einwurf, das wird uns hier im Film beim Remake ja sowieso explizit gesagt. Also die gehen ja dann in den Keller rein, sehen diesen verkohlten Pfosten, ja. Und dann kriegen wir ja noch eine Einblendung aus dieser Eröffnungsszene direkt, ne? Also da wird gleich gesagt, ja, da hier wurde die verbrannt.
Genau,
die,
also ja. Wird direkt vermittelt, ja. Dass hier nichts Nettes passiert. Ich meine, da beim Original, da sitzen die dann irgendwie noch am Abendbrotstisch. Klar, hat da mal für das eine Mittel gruselig der Baum im Wind geweht und so weiter und die Gardinen sind da mal irgendwie in den Raum reingeweht. Das war schon ein bisschen, oh Mensch, ist ja doch ein bisschen anders hier als in der Stadt. Und im Remake haben wir es jetzt natürlich auch wieder irgendwie mit urbanisierten, mit behüteten jungen Menschen zu tun, die mal rausgehen aufs Land, um einfach mal aus dieser Struktur unserer Neuzeit, aus dieser Struktur der Gegenwart, aus dieser medialisierten Welt herauszutreten, in einem Bereich, wo das Ganze vielleicht so ein bisschen nivelliert ist, wo das Ganze noch nicht hingekommen ist, wo vielleicht auch noch so eine gewisse Geschichtlichkeit in diesen Grundmauern drinsteckt. Es stecken da Erinnerungen. Es ist dort auch eine Begebenheit passiert, die natürlich erst erschlossen werden muss, die ganz wichtig sein wird für die Handlung des Films. Und da differenziert der Film sich schon mehr als das Original und bringt natürlich auch nicht zuletzt durch das Buch auch so eine gewisse Form des Okkultismus, des Archaischen mit rein, was natürlich durch diese Öffnungsszene nochmal genauer ja, so ein bisschen schraffiert wird, warum, wieso, weshalb. Also das ist kein Film, der irgendwie im Wagen vermittelt. Es ist schon ein relativ einfach strukturierter Film, Film, dem man gut folgen kann, der nicht davon zehrt, dass er irgendwie einen auf eine Reise schickt, aber irgendwie auf ein Puzzle spielt, dass sich irgendwas Kompliziertes erschlossen werden muss, sondern ja, der Film ist wirklich sehr direkt und hat seine Qualitäten eher in der Performance, die sich in diesem reduzierten Setting, Wald und Hütte, abspielt und zeigt auch, da finde ich schon wieder mit so einer gewissen Art der Verspieltheit, auch was man alles in so einer eher langweiligen Hütte machen kann, was es da für Geräte gibt, was es da für Orte gibt, was es da, was man da auch für Position und für Kamerafahrten und für Ästhetiken heraufbeschwören kann, wenn man nur so einen Funken Okkultismus und so einen Funken irgendeiner ausgedachten schamanischen Kultur damit reinschmeißt, da wird das schon zu einem sehr spannenden Umfeld, mit der Fede Alvarez hier auf jeden Fall spielt. Also man könnte sicherlich irgendwie eine Liste führen, was alles für filmische Innovationen und Eigenheiten in diesem Film hineingebracht werden, womit eben gespielt wird im Sinne des Films, was der Film dann wirklich auch, ja, sag mal, im Minutentakt abfeuert. Das ist auch ein sehr, ja, ohne jetzt irgendwie diese Schlagerkonnotation damit reinzubringen, ist wirklich furchtbar, dass es jetzt so kommt, aber es ist ein sehr atemloser Film. ja, bitte richtig falsch verstehen. Aber die Bezeichnung trifft es für mich ganz gut. Vielleicht gehen wir dann nochmal irgendwie auf die Wirkmacht des Films ein, die für mich den Film wirklich zu einem Referenzfilm des neuzeitlichen, des aktuellen Horrorfilms macht. Auch wenn es nur ein Remake ist, es gibt sicherlich noch grandiose andere Filme, die eben kein Remake sind. Du hast ja schon zum Beispiel Ari Aster genannt, man könnte nur Robert Eggers nennen und so weiter und so fort. Aber eben auch dieser Film hat sich für mich, seitdem ich ihn eben das erste Mal gesehen habe, ich glaube, wird im Jahr 2013 gewesen sein, ist es für mich persönlich immer so eine Referenz, dass wenn mich jemand fragt, hier, erzähl mir doch mal, was ist denn ein super Horrorfilm, den man sich angucken kann, dann wird der Film in den ersten drei Nennungen sicherlich dabei sein. Richtig, ja.
Ja. Ja, also wir können da direkt auf die Wirkmacht eingehen. Also wie wirkt denn eigentlich dieser Film hier? Also wir haben ja schon gesagt, das ist relativ ähnlich erstmal von der Grundstruktur her oder von der grundsätzlichen Handlung zum ersten Teil. Wodurch zeichnet sich jetzt also die Differenz zum Remake, zum Original aus, sodass dieser Film so eine Wirkmacht hat, dass nicht nur du, sondern auch ich sagen würde, wenn du dir die Evil Dead anguckst, dann guck dir doch das Remake im Bestvergleich an. Klar, das Original, ein toller Film auf jeden Fall, aber doch geht's mir da tatsächlich ganz genauso. Ich würde dieses Remake auch ganz, ganz hochhängen in meiner persönlichen Horror-Rangliste. Nur übertroffen von Rob Zombies Halloween 2, selbstverständlich.
Die Latte liegt unerreichbar hoch. Das stimmt, ja. Da bin ich gespannt. Habe ich noch nicht gesehen, deswegen, das ist immer so ein Ding. Ja. Wenn es wirklich um sehr, sehr gute Filme geht, dann sagt Lukas immer das. Und ich muss dann immer ganz ungläubig sagen, na Mensch, den will ich mir aber mal angucken. Habe es bis heute leider noch nicht gemacht.
Und ich habe dann Angst vor der Erstsichtung von dir. Und dann
guck mal, ich bin wirklich
gespannt. Werde ich mit Hass überschüttet wahrscheinlich so. Ja, also wir haben im Prinzip diese grobe Handlung. Wir haben dieses sehr entsättigte, traurige Ästhetik. Und Fede Alvarez nutzt dann eben genau diese Vorlage und eben garniert sie mit dieser Ästhetik und benutzt sie als Plattform, um eben so einige der krassesten Horrormomente oder auch Splatter-Momente im Endeffekt zu zeigen, die das moderne Horrorkino im Endeffekt so zu bieten hat. Und da kann man erstmal grundsätzlich so ein bisschen auf die Struktur eingehen. Und da, finde ich, spielt das Necronomicon, dieses Buch eben, eine ganz, ganz entscheidende Rolle. Denn tatsächlich wirken die Illustrationen, die dort gezeigt werden, für mich schon so ein bisschen, ja, man kann sagen, eigentlich strukturierend für den Film, weil dadurch ja im Prinzip eine deterministische Reihenfolge von Ereignissen vorgegeben wird, die dann im Endeffekt auch genau so eintritt. Ne? Also wir haben da verschiedene Abläufe, die da skizziert werden, die eben dann auch ja genauso passieren. Das ist zum einen erstmal die Begegnung von Mia mit der Wurzel im Wald. Das ist eine oder das ist so ein Moment, der im Original, meine ich, genauso eintritt. Also, dass sozusagen die Wurzel oder dass so eine Waldwurzel in die Vagina der Figur eintritt im Endeffekt. Ne? Das passiert im Original auch. Und hier eben, hier wird sie eben von so einer dämonischen Figur, die eben auch von der gleichen Schauspielerin gespielt wird, weitergegeben. Also es ist so eine Begegnung mit dem eigenen Selbst, was, glaube ich, später nochmal wichtig wird, wenn man auf die Interpretation zu sprechen kommt. Dann haben wir das Übergießen mit dem heißen Wasser, was in dem Buch illustriert wird, was hier durch eine Dusche geschieht, woraufhin ja dann Mias Bruder David sie dann doch aus der Hütte rausbringen möchte, aber das klappt dann nicht, weil eben der Fluss überlaufen ist und man nicht weiterkommt und die Brücke zerstört ist. Dann haben wir das Abschneiden des Hautlappens des Gesichtes mit einer Scherbe, was dann Olivia tun wird, nachdem sie eben besessen wurde von dem Dämon. Übrigens, das kann man auch mal sagen, anscheinend wird dieser Dämon oder diese dämonische Kraft weitergegeben durch den Austausch von Körperflüssigkeiten in irgendeiner Form oder durch Berührungen im weitesten Sinne irgendwie. Ne? Also es, Olivia wird ja dann anscheinend dadurch besessen, dass Mia Blut auf sie drauf kotzt. Mhm. Dann, ne? Also dadurch wird das weitergegeben. Das Befallen mit einem Ausschlag durch die Arme wird skizziert in diesem Buch, was dann Natalie passieren wird, worauf sie sich ja dann beide, oder worauf sie sich einen Arm abschneiden wird und der andere wird ihr ja dann von David mit einer Schrotflinte weggeschossen. Also, ganz schön brutal, was da passiert, so im Großen und Ganzen. Die Verbrennung wird gezeigt, die wir in der Eröffnungsszene gesehen haben, das lebendige Begraben wird gezeigt und dann eben der Aufstieg dieser bösen Entität. Ne? Also das ist so im Endeffekt die Reihenfolge. Das wird teilweise gezeigt, bevor die Ereignisse passieren, teilweise aber auch erst danach. Aber man kann sagen, dass all diese Szenen oder all diese Momente, die hier skizziert werden, so eine gewisse Wirkung auf uns haben, im Sinne von, das sind die Momente, die wirklich aus diesem Film herausstechen. Also man hat dieses ganz normale Tableau mit den besessenen Figuren, vor allem Mia, die da ständig so ihre bösen Machenschaften tut. Also zum Beispiel zieht sie auch einmal Natalie in den Keller hinunter und so, ne, die sich dann wieder befreien kann daraus. Aber das sind diese Momente, die rausstechen. Also Fede Alvarez baut seinen Film im Endeffekt um die Momente des Necromonicons herum, die dort gezeigt werden. Und das sind die Momente, die uns als Zuschauer dann auch aufgrund ihres hohen Gewaltgrades im Gedächtnis bleiben. Das ist nicht dann immer nur das, was dort gezeigt wird. Also zum Beispiel bei diesem Ausschlag an den Armen ist es natürlich nicht nur der Ausschlag, der dann im Gedächtnis bleibt, sondern vor allem das Abschneiden des Armes und dann wie die besessene Natalie dann später mit diesem Brecheisen dann auf die beiden Jungs losgeht und sie schlagen will. Aber das ist so das, das Necronomicon gibt so diese Grundstruktur eigentlich dieses Films vor, die Narrative. Ne? Also, dass wir hier im Prinzip ein Tableau haben und auf dem breiten sich dann die Ereignisse dieses Necronomicons aus. Das ist wie so eine Art Drehbuch eigentlich, was innerhalb des Films so uns gezeigt wird.
Richtig, also ganz genau. Ich habe mir das auch so ähnlich aufgeschrieben, dass quasi durch dieses Buch, durch dieses Necronomicon entweder vorher gezeigt wird, was passieren wird, oder im Nachhinein kontextualisiert, was passiert ist. Mhm. Und das ist ziemlich interessant. Also es sieht auch erstmal ganz schick aus. Es ist wirklich so in Menschenhaut und Stacheldraht irgendwie eingehülltes Buch. Und wie du schon sagtest, es stellt halt also bildlich sowohl Beschwörung als auch Diagnose als auch Therapie irgendwie von irgendwelchen irgendwie paganen, okkulten Flüchen da. Da gibt es auch noch eine kleine Story drum. Am Ende in diesen Endcredits wird ja noch so ein Tonband eingespielt, woher dieses Buch eigentlich gefunden wurde, dass das irgendwie in den Ruinen von Kandar, irgendwie den Sumerern gehörte und so weiter. Ich glaube, das ist alles, wenn man das jetzt recherchieren würde, ist alles Murks, ist alles wirklich ausgedacht. Also die Sumerer, das war mal wirklich so mit eine so der ersten irgendwie Hochkulturen, die so eine Keilschrift hatten, keine Ahnung. Also da hat sogar unsere Schrift heutzutage noch was mit zu tun, aber die lebten, keine Ahnung, wie gesagt, vor 5000 Jahren, irgendwie 3000 vor Christus, da gab es irgendwann mal die erste Niederschrift, dass es irgendwann mal Sumerer gegeben haben könnte, irgendwie im babylonischen Zeitalter, da habe ich mal im Studium gehabt. Hm. Aber ja, wie gesagt, da wird so eine Verbindlichkeit geschaffen über ein Manifest, das nicht aus der Zeit ist, in der es jetzt letztlich reaktiviert wird, sondern es gibt wirklich irgendwie so dieses böse Relikt der Vergangenheit, was die Jugendlichen jetzt in Angst und Schrecken versetzt und was aber auch durch die Naivität oder auch so ein bisschen durch diese Unbekümmertheit, so durch so diese Vollkasko-Mentalität, ach, wir sind in einer Hütte, wir sind mal in einem Keller, wir kennen uns mal nicht so richtig aus, ach, hier ist ein Buch, ist Draht drum, ach, Menschenhaut, ach, hier wird gezeigt, wie irgendwelche Menschen getötet werden, ich lese einfach mal laut raus vor, auch wenn da steht, liest das nicht vor, liest das nicht vor, liest das nicht vor, irgendwie wurde das Buch ja schon mehrere Male irgendwie ediert und überkritzelt und es wurden irgendwelche Randnotizen dazu gesetzt, was man machen soll und was man nicht machen soll. Also wie so eine Art Handlungsanleitung, wie so eine Art Rezept, wie damit umzugehen ist, aber so in unserem fehlenden Respekt der Geschichte gegenüber, der Historizität gegenüber, meinen wir natürlich jetzt irgendwie das Wissen, die Macht und die Sicherheit zu haben, naja, was soll mir schon passieren, ist ein blödes Buch. Aber dieser Cold Opener zeigt uns ja schon so weiter, wir sind hier nicht irgendwie in einem urbanen Gelände, sondern wir sind in einem Gebiet, in einer Region, die von Menschen vielleicht spärlich besiedelt wird, die wir als komisch bezeichnen würden. Auch in diesem Keller stehen ja teilweise entstellte Personen, sind Menschen da, die andere Sprachen sprechen. Da gibt es so diese Rednecks, die das Mädchen dann wirklich so fangen. Also Menschen, die nach ihren eigenen Regeln leben, die fernab der eigentlichen Gesellschaft ein Leben führen und die vielleicht auch eher noch diesen Kontakt haben zu diesen spirituellen Sakramenten, zu irgendeiner Zwischenwelt, zum Jenseits, zur schwarzen Magie und so weiter und so fort. Das sind ja durchaus Zeichenvorräte, die im Horrorgenre immer irgendwie den Fremden, den Unbekannten zugeschoben worden. Also Graf Dracula, irgendwelche transsilvanischen Einwohner haben dann quasi erstmal erklärt, was das Ganze auf sich hat. Da kommt irgendwie der große, reiche und gut gebildete Städter, weiß überhaupt nicht, was abgeht. Das müssen alles erstmal die Einheimischen erzählen. So ähnlich ist das auch hier mit diesem Opener, wo erstmal gezeigt wird, dass hier in einem gegenwärtigen Kleidungsstil gekleideter Mann wahrscheinlich seine Tochter hingebracht hat, die Tochter so irgendwie besessen hat, das Buch mitgebracht und so weiter und so fort. So könnte man das irgendwie kontextualisieren. Und mit Hilfe des Wissens, was in diesem Bereich wahrscheinlich angesiedelt ist, konnte das Mädchen zwar getötet werden, aber sage ich mal, die Menschen auch, beziehungsweise der Vater der Tochter, dann auch vor seinem eigenen Tod gerettet werden. Jetzt haben wir wirklich nur eine Jugendgruppe, da kommt niemand zur Hilfe, die sind unter sich und müssen damit irgendwie klarkommen und müssen dann aber auch das, was in dem Buch steht, letztlich anerkennen. Also dem Ritual muss Genüge getan werden, das Ritual muss durchgeführt werden. Man kann jetzt nicht einfach irgendwie schnell die Polizei rufen oder abhauen oder eben diese Sicherheitsmechanismen bedienen, die man halt so in der Neuzeit sich geschaffen hat, sondern man muss jetzt versuchen, nach diesem Negieren, nach dem Anerkennen, das Ganze dann wirklich so, wie es das Buch dann eben möchte, wie es das Ritual möchte, zu bekämpfen und letztlich dann auch irgendwie zu besiegen, zu übersteigen und so weiter und so fort. Also quasi dieses alte Denken, dieses alte Wissen dann irgendwie zu überkommen und so weiter. So viel vielleicht nochmal dazu zum Buch der Toten ist.
Ich würde ganz kurz was zu den Figuren sagen wollen, tatsächlich, um da einzusteigen nochmal oder nochmal ein bisschen was dazu zu sagen. Also wir haben ja schon gesagt, im Original sind das relativ blasse Figuren, die eigentlich nicht besonders große, wichtige Eigenschaften oder sowas haben. Hier werden die Figuren, ich will jetzt nicht so weit gehen, außer dass es bei mir vielleicht so ist, zu sagen, sie werden psychologisiert, aber es gibt schon deutlich mehr Hintergrundinformationen zu ihnen, ne? Also wir wissen von Mia, dass sie drogenabhängig ist, wir wissen um diese Familientragödie von David und Mia mit dem Kind, wir wissen von Eric oder haben so das Gefühl vielleicht, dass er so was Intellektuelles irgendwie hat oder Pseudo-Intellektuelles, ne? Jemand, der, das ist jetzt auch so ein Stereotyp, ne? Aber so eine, er hat eine Brille auf, ne? Also was so im Film sehr, sehr häufig kennzeichnet, den, der so ein bisschen nerdiger ist. Was ihn gleichsetzt, im Übrigen auch mit dem Vater aus der Eröffnungsszene, ne? Der auch Brillenträger ist und auch so was Professorenhaftes irgendwie hat, weißt du? Also ich kann mir richtig gut vorstellen, das ist so einer, der so ein Intellektueller, der dann irgendwie auch versucht hat, da was zu studieren und dann ist er halt in diesen Strudel reingeraten irgendwie, ne? Das ist jetzt viel interpretiert, ne? Aber das ist was ihn mit Eric so ein bisschen eint. Wir haben Olivia, die Krankenschwester ist und wo es anscheinend irgendwie so eine gewisse Hintergrundgeschichte gibt, dass Natalie zu ihr erst gesagt hat, dass sie ja Ärztin ist und sie sagt dann, nein, nein, ich bin nur Krankenschwester. Also da scheint es irgendwie so ein, ne, also sie wollte vielleicht mal irgendwie hoch hinaus, aber es hat dann in Anführungsstrichen nur zur Krankenschwester gereicht, ne? Und da merkt man schon, dass die alle in einer gewissen Weise irgendwie in der westlichen Welt irgendwie zivilisiert wurden. Mhm. Und es gibt ja dann auch dieses wunderschöne Bild, wenn Olivia zum ersten Mal besetzt wird, wie dann die Pisse oder das der Urin, Entschuldigung, für meine etwas dörfliche Art so ein bisschen, ne? Dass der Urin aus ihr herausläuft und dann auf diese Converse-Schuhe draufläuft. Ne? Also so wirklich das in diesem Sinne, dass wir es hier mit einer westlichen Konsumgesellschaft zu tun haben, aus der all diese Jugendlichen stammen, die jetzt aber eben nicht mehr im Bereich des Planbaren sich bewegen, sondern im Prinzip nur den Abläufen innerhalb dieses Necromonicons, wie sie dort geschildert werden, ausgeliefert sind. Mhm. Und das wirkt alles dann eben sehr deterministisch. Also viele dieser Sachen, die hier passieren, wirken erstmal so zufällig, aber dann kriegen wir die Illustration im Necromonicon und sehen, aha, das war irgendwie geplant anscheinend. Also, dass Mia sich die Autoschlüssel greift, fliehen möchte, rausfährt, wo man noch das Gefühl hat, sie ist irgendwie Herr ihrer eigenen Dinge, ne, oder Frau ihrer eigenen Dinge, den Unfall baut und dann eigentlich erst dadurch in diese Gefangenschaft durch den Wald und durch die Wurzeln hinein gerät, dass ihre Hände und ihre Füße gefesselt werden und sie genau in dieses Bild im Prinzip gerückt wird, wie es dann im Necromonicon geschildert wird, zeigt, dass es hier irgendetwas Übernatürliches gibt, was im Prinzip jeden Schritt dieser Jugendlichen weiter zu planen scheint. Ne? Mhm. Und diese Jugendlichen kommen da nicht raus. Also wirklich diese modernen Menschen eigentlich, die aber jetzt mit einer übernatürlichen Kraft konfrontiert sind, die sie gar nicht mehr selbst kontrollieren können und der sie vollkommen ausgeliefert sind. Ne? Wo man ja dann auch dann die Frage stellen kann, inwiefern ist auch nicht der Regen und inwiefern ist nicht die Zerstörung der Brücke auch ein Teil davon, inwiefern ist es auch ein Teil davon, dass im Prinzip dieses Haus an sich auch besessen zu sein scheint. Also man hat sehr, sehr viele Szenen, dass zum Beispiel eine Tür an der Stelle zugeht, wie von Geisterhand zum Beispiel. Ne? Also da scheint es irgendwie relativ viele Momente zu geben, die suggerieren lassen, dass es, dass der Dämon oder diese Entität nicht nur ein Spieler in diesem Spiel ist, sondern der Spielleiter, wenn man so möchte.
Ja. Ist richtig. Wir haben es bei unseren Figuren, also auch erstmal durch dieses Motiv der Drogensucht, die man jetzt, sage ich mal, besiegen möchte, auch mit einem, also für mich persönlich eher kitschigen Motiv zu tun. Also es versammeln sich, also da kann man auch, wie gesagt, nach der Logik fragen, das möchte ich jetzt aber nicht zu sehr, aber da fahren wirklich 5 Jugendliche dorthin, wo es keine medizinische Versorgung gibt, wo man von der Außenwelt abgeschnitten ist, um ein Mädel quasi in den Entzug zu schicken. Klar, eine Krankenschwester ist dabei, aber ich glaube, mit den medizinischen Vorkehrungen und Vorbereitungen, die man in so einer verschmutzten Hütte treffen kann, reicht es, glaube ich, nicht, eine Krankenschwester zu sein, um dort irgendwie auf eine medizinische, sinnvolle Art und Weise, wir haben es hier mit erwachsenen Menschen zu tun, einen kalten Entzug durchzuführen. Nichtsdestotrotz ist Mia drogensüchtig. Wie gesagt, sie hat ja auch irgendwie ihre Mental Health Issues, die ja heutzutage auch irgendwie zumindest in Stereotypen dazugehören. Sie hat schwarzes Haar, blasse Haut, sieht schon so ein bisschen gothmäßig aus, hat einen sehr zurückgezogenen Charakter, zeichnet irgendwie gleich die Hütte, als sie da auf dem alten Auto saß. Und sie muss irgendetwas bewältigen. Und das sind schon sehr kommerzielle Motive, die sicherlich in vielen Filmen dann irgendwie erstmal inhärent sind. Sie ist dann auch klassischerweise das schwächste Mitglied der Gruppe und gerade wenn man jetzt so mit gegenwärtigen Dämonen und paranormalen Filmen sich beschäftigt und die sieht, dann weiß man schon immer, das sind auch irgendwie so Topoi, die so einen Gemeinplatz bilden. Okay, natürlich, immer das schwächste Glied ist quasi dann der Wirt des Bösen. Und sie wird zur Wirtin des Fluchs und wie du das schon sagst, sie wird dann auch wirklich nicht nur vom Dämon selbst, sondern auch so von diesem Wald so richtig getortured, geraped und muss so diese Possession durchlaufen, die man natürlich auch schon durch ganz viele andere Filme der 70er und 80er kennt. Das wurde alles in diesen Jahren ja schon mehrfach exerziert und kultiviert und wird hier aber nochmal durch eben diese Ästhetik und die Bildmontage zu einer zu einer sehr tollen Güte gebracht. Du hast es schon beschrieben, wir haben, wie gesagt, diesen Wald, wir haben irgendwelche dornbesetzten Ranken, alles wirkt irgendwie mit so einem schwarzen Ölfilm überzogen. Mhm. Wie gesagt, selbst dieser Wald, diese Pflanzen sind erstmal tot und abgestorben. Das ist ein Wald, in dem kein Leben mehr steckt. Überall hängen irgendwelche, wie nennt man das? Fällt mir gerade nicht ein, irgendwelche Flechten von den Bäumen. Und alles wirkt, wie gesagt, sehr abgestorben, als ob hier seit 50 Jahren kein Leben mehr existiert. Aber dennoch hat selbst irgendwie dieser Naturraum dieses maliziöse Verlangen zu fesseln, zu foltern, zu penetrieren. Und letztlich auch für den Dämon als verlängerter Arm zur Verfügung zu stehen und sich eben in einer gewissen Art und Weise benutzen zu lassen. Man muss auch sagen, in dieser Pflanzen, in dieser Holz-Rape-Szene ist Mia auch auf einmal zweimal da.
Ja.
Also wir haben einmal die wahrscheinlich, ja, Mia, die ihre Drogensucht bekämpfen möchte, und auf einmal wahrscheinlich den Dämon, der die Gestalt Mias abgenommen hat. So könnten wir das um in der ersten Ebene des Films zu bleiben, könnten wir das auf jeden Fall erstmal so deuten. Man könnte dann allerdings auch noch weitergehen und dieses zweite Abbild Mias natürlich noch in eine ganz andere Richtung interpretieren. Ist dir dazu was aufgefallen? Hast du da irgendwie einen Ansatz gefunden, was man jetzt mit diesen zwei Mias macht?
Na, für mich ist das ja generell so, dass man diesen Film zum einen dahingehend sehen kann, dass Fede Alvarez eben dieses Original genommen hat als Basis, um die gleiche Geschichte nochmal zu erzählen. Nur eben mit dem Ansatz, eben diesen Gewaltaspekt, der in den 2000ern dann nochmal so zur Blüte gekommen ist oder so aufgestanden ist, wenn man so möchte, darzustellen. Also wirklich dann das als Basis zu nehmen, um diese extremen Gewaltexzesse dann zu zeigen, die sich dann auch hier sehen. Auf der anderen Seite ist dieser Ansatz mit der drogenabhängigen Mia natürlich sehr interessant, weil man dadurch diesen Film meiner Meinung nach auch als generell einen Kampf gegen diese Drogensucht und als einen kalten Entzug eben betrachten kann. Das haben wir ja, also es wird ja relativ früh am Anfang schon gesagt von Olivia, dass sie diese 3 Tage durchstehen muss und dann ist sie über den Berg hinaus sozusagen. Ich glaube jetzt nicht, dass das insgesamt 3 Tage sind, die hier dargestellt werden. Ich glaube, das ist so ein Tag wahrscheinlich irgendwie, ne? Oder bis zum nächsten Morgen dann irgendwie, ne? Aber trotzdem finde ich, dass das, also ich war jetzt, kenne mich mit Drogenabhängigkeit nicht so aus.
Ja.
Und finde das aber trotzdem dann interessant, dass das so gemacht wird, beziehungsweise dass man das so lesen kann. Also man kann, finde ich, schon das irgendwie so betrachten, dass wir es hier generell mit dem Haus und der ganzen Umgebung erstmal zu tun haben mit einer Darstellung von Innerlichkeit von Mia auch, die eben an diesem Ort versucht, oder als eine Darstellung des Inneren von Mia, von ihrem Kopf, wenn man so möchte, ne, von ihren Gedanken und so weiter und so fort. Und dass man eben dann diesen Schritt in den Keller hat als einen Gang ins Unterbewusste, wo dann dieses Necronomicon liegt, wodurch dann wiederum der Dämon freigesetzt wird, der eben durch den kalten Entzug entsteht. Ne? Also diese Gewalttätigkeit, die dann dadurch entsteht, dieser Hass gegen alles, der dann darauf beschworen wird. Und dann wird eben aus dem Buch vorgelesen und gerade dadurch fährt ja dann dieser Dämon in Mia rein. Das heißt, wir haben diesen Fluchtversuch und wir haben dann im Wald diese Besetzung von Mias Körper durch den Dämon. Und dann wird sie ja interessanterweise in sich sozusagen eingesperrt. Also sie wird ja dann in den Keller hineingesperrt oder ihre dämonische Gestalt, während sich die Gewalt immer gegen die anderen Leute richtet, die dann sozusagen darunter zu leiden haben. Und das geht dann so weit, dass wir es dann gegen Ende nämlich wieder mit einer lebendigen Begrabung von Mia haben, dass sie eben in den Boden hineinversetzt wird und dann dadurch erstmal vorläufig geheilt ist. Das heißt, sie steht dann wieder auf und ist wieder sie selbst. Und das könnte man dann aber so interpretieren, dass dann wiederum das Dämonische in ihr, dieses unterbewusste Böse, erstmal unten geblieben ist. Und dann wird ja dieser letzte Schritt im Necromonicon vollzogen, dass eben das Böse heraussteigt aus dem Boden. Und das ist ja interessanterweise wieder genau das Gleiche, was wir vorher im Wald zu Beginn gesehen haben. Das ist nämlich auch eine andere Form von Mia. Das ist auch wieder die Schauspielerin, nur eben mit diesem dämonischen Gesicht, die sie dann verfolgt. Das heißt, wir haben hier sozusagen ein letztes Aufbäumen der Sucht, wenn man so möchte, und einen Kampf von Mia gegen sich selbst, den sie dann im Endeffekt dann mit der Kettensäge dann auch gewinnt. Also dieser Dämon läuft ihr ja dann hinterher und sie sägt dann dieser dämonischen Figur die Beine ab. Und dann ist es ja, finde ich das auch ziemlich uplifting, ehrlich gesagt, am Ende, wenn sie dann diesen Kampf gegen ihre Sucht sozusagen, oder in dieser Interpretation gegen ihre Sucht, schafft. Also wenn sie dann sozusagen mit einem ausgestatteten Phallus auch noch diese Kettensäge nimmt und dann sich selbst sozusagen diese Kettensäge ins Gesicht rammt, während die läuft. Mhm. Und das finde ich dann im Großen und Ganzen dann schon ziemlich interessant. Also, dass wir es hier wirklich in einem freudschen Sinne mit einem Unterbewussten zu tun haben, was eben aus dem Keller herausgeholt wird und dann in dieser Extremsituation die Kontrolle über einen übernimmt. Mhm. Und das ist eine Gefahr, derer man sich oder der sich Mia in diesem Sinne dann stellen muss, was sie dann am Ende tut.
War dann die junge Dame aus dem Opener auch drogensüchtig und ihr wurde aber die Konfrontation mit sich selbst erspart. Die Eltern haben das, wie gesagt, in elterlicher Manier vorweggenommen und haben sie getötet, anstatt sie mit ihrer bösen Abspaltung selbst in Konflikt zu bringen.
Wissen wir natürlich nicht, was da drumherum passiert ist. Wäre ein Interpretationsansatz, ja. Ist ja lustigerweise
das
auch...
Das wäre dann schlüssig, ja.
Ja, ist ja auch eine Figur, die sehr, sehr große Ähnlichkeiten zu Mia durchaus hat, ne? Also auch schwarze Haare, dann diese blauen Augen im Endeffekt, oder wahrscheinlich blau, vielleicht grünlich, das ist ja in diesem roten Licht dann relativ schwer zu sehen, irgendwie sowas, ne?
Ja.
Aber das, ja. Okay. Aber ich finde, die Interpretation funktioniert vor allem dann, wenn man sozusagen das rauslässt, sozusagen, und dann im Prinzip sich dann auf Mia konzentriert, weil man dann auch eine sehr, sehr interessante Konstellation hat, was die Protagonistenrolle oder Rollen im Film angeht, weil es die eigentlich nicht wirklich gibt. Es gibt eigentlich zu Beginn bis zum Ende dann keinen wirklichen Protagonisten. Das gestaltet sich im Prinzip erst am Ende, wenn Mia die Einzige ist, die überlebt hat. Wenn sozusagen alle ihr zum Opfer gefallen sind und sie nur noch sich selbst sozusagen besiegen muss, um dann den Dämon auszutreiben, wenn man so möchte.
Ist ein ziemlich blöder Deal. 4 Leute sterben, damit eine irgendwie sich von ihrer Sucht kurieren kann.
Das stimmt,
ist jetzt keine Werbung für einen kalten Entzug.
Das ist richtig, ja. Genau.
Okay,
ja. Aber wir haben es ja natürlich auch mit einem Spagat zu tun, um zum einen vielleicht diese Drogengeschichte oder diesen kalten Entzug zu erzählen und auf der anderen Seite eben auch einen klassischen Slasher-Film im Stile von The Evil Dead. Ne?
Ja. Ich habe mir auch Gedanken gemacht über den Keller. Also da wohnt natürlich dann erstmal in Form des Buches, in Form dieses Rituals, was da stattfand, erstmal natürlich in einer gewissen Art und Weise das Böse. Aber der Keller wird bei dir vielleicht so wie bei mir gewesen sein, ist ja immer irgendwie ein Raum der Beklemmung, der Angst, des Unheimlichen, des Unbehagens. Und damit wird hier auch wunderbar gespielt. Ich finde ohnehin, dass der Film von Grundkonzept her ohnehin mit diesen kulturellen Ängsten und diesem kulturellen Ekel, der in unserer westlichen Gesellschaft angesiedelt ist, in einer wunderbar eingebundenen Sphäre, die eben sehr begrenzt ist auf dieses Haus, auf die Umgebung des Hauses, wie gesagt, sehr organisch eingebunden ist. Und diese Kellerluke war so für mich so ein bisschen Grenze zwischen Hölle und Erde. Und Mia verbrachte ja auch eine gewisse Zeit des Films auch im Keller und hat versucht, aus dem Keller heraus so ein bisschen auch zu dirigieren und so ein bisschen mit den anderen zu interagieren, wollte natürlich ausbrechen. Und letztlich war ja auch der Keller der Ort dieses grausamen Rituals. Wie gesagt, da hängen ja Katzenkadaver, da wurde, wie gesagt, das Ritual durchgeführt, es tropft von der Decke, ist wirklich eine sehr lebensfeindliche oder eine sehr unheimliche Umgebung, die natürlich erstmal auch im Film eine bedrohliche Irritation erzeugt und natürlich auch so diese Anleihen in einen jeden selbst sicherlich weckt. Okay, ein Keller ist wirklich nicht so schön. Und wenn diese Luke offen steht und die Kamera mit so einer langsam drehenden Bewegung auf diese schwarze Luke zufährt und wir wissen, da sitzt Mia irgendwo drin, die kommt doch sicherlich bestimmt gleich irgendwie rausgesprungen oder irgendwas Böses wird passieren, dann wird da schon so mit dieser tiefen Psychologie, mit so einer evolutionären Angst des Menschen gespielt, was Evil Dead, vor allem das Remake, fantastisch macht. Auch diese erzwungene Penetration ist auch in unseren Kulturkreisen ein No-Go. Das ist ein Tabu, das ist quasi hochgradig verfemt, wird hochgradig bestraft. Ist auch was, was hier wirklich sogar durch anorganische Gegenstände oder ist schon ein organischer Gegenstand, aber nicht menschlicher Natur, gezeigt wird. Es gibt auch irgendwie einen erzwungenen Kontakt, man wird festgehalten, man wird gepeinigt, man wird gequält. Es gibt auch dieses zwanghafte Konsumieren fremder Körperflüssigkeiten, das ist auch so ein Ding, das ist in unseren Kulturkreisen, also ich glaube, es ist vielleicht in vielen anderen Kulturkreisen genauso, ich kann es aber nur so für unseren sprechen, stellvertretend, ist es einfach unvorstellbar, Blut in rauen Mengen und Erbrochenes in rauen Mengen von anderen Personen unter Zwang eingeflößt zu bekommen. Ja. Das ist eine Form des Ekels und eine Form des Unbehagens und des Magenrumdrehens, die hier von Fede Alvarez wirklich sehr stark bedient und wirklich ins Bildzentrum gerückt wird und dann natürlich auch den gewissen Ekel und diesen Gewaltgrad und auch letztlich den Grusel und das Furchteinflößende des Films zu verstärken. Hm. Oder auch Lachen, während Leid passiert. Also wir haben ja da Mia, wie sie da kichernd unten sitzt und sich da eins feigst, weil da sich oben Natalie den Arm abgeschnitten hat mit dieser Elektrosäge. Hm. Würden wir irgendwie als krankhaft und psychotisch beschreiben. Natürlich ist es in der Denkart des Films, ist es der Besitz dieser bösen Eminenz, die da jetzt irgendwie Mia manipuliert und so weiter und so fort. Aber ich würde, also deine Interpretation ist für mich auf jeden Fall schlüssig. Ich hatte da auch schon hingedacht. Ich würde das vielleicht noch wirklich erweitern, differenzieren, dass der Keller nicht nur das ist, sondern eben auch gleichzeitig dazu dient, die Angst natürlich zu schüren. Das könnte auch in diesem Erdgeschoss der Hütte stattfinden. Das würde auch irgendwie klappen. Aber durch diese Dunkelheit und durch diese fast schon lichtundurchlässige Schwärze des Kellers, der dann wie gesagt auch noch irgendwie aufgeladen wird durch verschiedene Elemente, haben wir es hier nochmal wirklich mit einem wunderbaren Ort der Angst zu tun. Es wird natürlich auch mit Jumpscares gespielt, ganz klar. Da schreckt Fede Alvarez nicht vor zurück. Es ist wirklich ein Film, der dann auch diesen, sag ich mal, billigen Grusel nutzt, aber auch darüber hinausgeht.
Ja, also der Film hat relativ viele Möglichkeiten auf jeden Fall, um Schock oder um ein schon Gruselgefühl, das reicht ja vielleicht schon, zu etablieren. Das sind zum einen natürlich diese Necromonicon-Illustrationen, die dann sich realisieren. Das sind dann eben auch das, was du gerade angesprochen hast, diese Körperflüssigkeiten, die dann eben ausgetauscht werden zwischen den Figuren. Also das Kotzen des Blutes auf Olivia zählt dann eben dazu. Ne? Das sind auch noch so Höhepunkte, die so eine Ebene drunter stattfinden. Und dann haben wir eben so diesen permanenten Horror, dieses permanente Unwohlsein, was wir die ganze Zeit haben. Das ist vor allem so, ab dem zweiten Drittel kann man sagen, gestaltet sich das dadurch, dass wir eben eine viel, viel engere Kameraperspektive haben, die sehr, sehr viel enger an den Figuren ist, die teilweise auch sich nicht so reindreht, dass wir den ganzen Raum überblicken können. Und selbst hinter den Figuren haben wir noch dunkle Stellen, wo ständig irgendetwas hervorkommen könnte, theoretisch, ne? Dann haben wir auch so Momente, wie dass Natalie zum Beispiel irgendwo hinschaut, einen schockierten Blick hat und dann dreht sich die Kamera erst dorthin und wir sehen erst, was da ist. Dann ist dann tatsächlich erstmal gar nichts, aber sie geht dann so weiter erstmal, ne? Also wir haben erstmal so ein Foreshadowing und dann eben auch sowas wie eben dieser Keller, der auch in einer gewissen Tradition, finde ich, von, ja, ich würde es mal Kellerdarstellungen nennen, die man so im Horrorfilm hat, nämlich, dass man eben eine Treppe hat, die nach unten führt und dann öffnet sich meistens lustigerweise nach links dieser Raum, der ja dann auch nochmal eine ganze Ecke größer ist, als wir zuerst denken, ne? Also es gibt ja dann noch so eine Art Kampf unten, so gegen Ende. Und dann sehen wir eben, dass dieser Raum dann noch so eine gewisse Größe hat. Und genau diese Darstellung von der Treppe, die nach unten führt und nach links öffnet sich ein Raum, ist was wir im Horrorbereich tatsächlich relativ häufig haben, wenn ich jetzt gerade so drüber nachdenke. Also ich erinnere mich bei The House by the Cemetery von Lucio Fulci. Gegen Ende war das, glaube ich, daran, dass das so ist. Ja. Und ganz prominent auch in einem Film, den wir bereits besprochen haben, nämlich, da ist es kein Keller, sondern eine Gruft, in Black Sunday. Da ist es ganz genauso. Das ist relativ zu Beginn, ne? Und das ist ja dann lustigerweise auch so ein Ort, wo dann ursprünglich die Dame, um die es in diesem Film geht, ich weiß ihren Namen nicht mehr, dann auch begraben war und dann eben eine Vampirin war. Also da geht es ja auch um so eine Besetzungsgeschichte mehr oder weniger, dass man eben von einem Dämon besessen ist oder dass zumindest die Persönlichkeit durch einen gewissen Zustand, dämonisch konnotierten Zustand, so verändert wird, dass man eben böse ist im weitesten Sinne oder im Kontext des Films, ne? Und das setzt sich auch sofort. Also wir haben auch im It-Remake, was dann ein paar Jahre später kam, genau das Gleiche, wenn wir dann das Wesen, also S, dann im Keller sehen, der so überflutet ist, glaube ich, auch so ein bisschen. Nee, der nicht überflutet ist.
In dieser Kanalisation, im Abwasser.
Ja, genau, ja. Nee, aber es gibt ja auch im Haus der Familie dann diesen Keller, wo der Junge dann mal runter muss. Und da haben wir dann auch in der Entfernung irgendwo dieses Wesen
sitzen. Der kommt dann so
schüttelnd
auf die Kamera zugefahren. Ja,
genau. Ja, und ich habe den Film nicht gesehen, aber ich kenne einen Ausschnitt. Ich glaube, in Crawl hat man das auch so ungefähr, ne? Dass da so ein Krokodil, glaube ich, ist es dann in einem überschwemmten Keller.
Ja, es gibt eine ziemlich charakteristische Bauweise, dass in diesen Gebieten, wo häufig Hurricanes und irgendwie Blizzards und irgendwie Flutwellen stattfinden, dass die auf Stelzen gebaut sind. Mhm. Und zwischen Boden und Haus sind dann quasi, keine Ahnung, so 40, 50 Zentimeter. Oder in Crawl ist es vielleicht sogar noch weiter und da kann man auch reingehen und da ist dann halt eben irgendwie ein Krokodil durchgebrochen und man ist quasi unter dem Haus, nicht im Keller, man ist aber auch irgendwie im Dreck zwischen Matsch und dem Hausfundament und muss dann da irgendwie Labyrinth spielen mit so einem Krokodil,
glaube ich. Ah, okay, genau. Also da haben wir das eben, also diese Kellerkonstellation, wir haben generell diese Raumkonstellation, die wir nicht ganz überblicken können. Und das ist dann natürlich auch noch ein Faktor, der auch mich so ein bisschen sehr stark an den The Thing Original, aber ich vergesse immer, dass der 82er Film ja auch ein Remake ist, den wir dort auch haben, nämlich das ist eben dieser ganz diese ganz basale Situation, dass eben durch den Austausch der Körperflüssigkeiten eben jemand potenziell immer von einem Dämon besetzt werden kann und dass man durch die offenen Wunden, die alle Figuren irgendwann haben, dass es diesen Kontakt eigentlich die ganze Zeit geben kann, sodass theoretisch in jeder einzelnen Figur irgendwie ein Gefahrenpotenzial steckt für die Figur, der wir gerade folgen. Und das sorgt dann dafür, dass dieser Raum, den wir sowieso schon nicht überblicken können, noch klaustrophobischer eigentlich wird. Absolut. Und noch größeres Unwohlsein erzeugt, was dann permanent sich durchzieht durch die einzelnen Segmente.
Da würde ich gerne einhaken. Ich habe nämlich noch einen wichtigen Punkt, der mir wirklich am Herzen liegt. Das frage ich mich schon seit längerem, warum finde ich diesen Film so gut? Natürlich, wir hatten die Wundästhetik, wir haben diese Horror-Topoi, die hier wirklich nochmal in der Qualität ausgeführt werden, die für meine Begriffe wirklich Top-Tier sind. Aber es gibt noch was anderes, was den Film wirklich eben diese atemlose, diese druckvolle Montage und diese übermannende Soundkulisse bestätigt. Ich finde, der Film spielt in seinen, wie kann ich das jetzt am besten beschreiben? Ich würde mal den Link darüber machen, in seinen Situationen, in denen er quasi die verschiedenen Phasen des Necronomicons manifestieren möchte, spielt der Film mit einer situativen Desorientierung. Es ist in manchen Situationen des Films unglaublich schwer für das Publikum zu kontextualisieren, wo bin ich gerade, was passiert hier gerade, hier ist ein Spiegel, da ist die Person, hier ist die Kamera, aber irgendwie kann ich das gerade nicht so richtig verorten und kontextualisieren. Und da nutzt die Montage des Films wirklich das Momentum außerordentlich gut, schneller zu sein, der Film also in seiner Bildgewalt, als der Zuschauer das überhaupt kontextualisieren kann. Also ehe man sich versieht, schneidet wirklich die Kamera aus der Ferne, meinetwegen auf eine dämonische Fratze, die laut schreit und aus deren Mund irgendeine rot-braune Flüssigkeit läuft. Und diese Momente passieren pausenlos und führen, wie gesagt, zu einer Form des Unbehagens und so dieses atemlosen Schreckens, dass man sich gar nicht auf irgendeine Situation einstellen kann. Manche Filme, die bereiten irgendeinen Jumpscare minutenlang vor, um dann irgendwann im passenden Moment Buh zu machen. Und bei diesem Film geht das alles viel schneller, ist alles viel unmittelbarer gepaced und auch wirklich in seiner Montage oder auch in seiner sinnlichen Wahrnehmung für mich überfordernd. Und das funktioniert auch immer wieder, wenn man sich so ein bisschen davor schützt, jetzt schon vorwegnehmen zu wollen, was passiert. Natürlich kann man sich demnach, keine Ahnung, der 20. Sichtung nicht erwehren, aber trotzdem führen für mich diese schnelle Montage, das Sounddesign, wie gesagt, diese Drastik in den Szenen und dieses Orientierungslose, dieses Spiel mit der Kamera, mit Ecken, mit Türen, mit irgendwelchen Positionen der Kamera, mit Personen in und um das Haus ringsherum, ist wirklich ein Alleinstellungsmerkmal, das in dem Film, das habe ich jetzt schon mehrmals gesagt, dass in dem Film wirklich in einem Maß dargestellt wird, wie es das Original oder The Cabin in the Woods oder es gibt noch The Ritual und dann gibt es noch irgendwie, also es gibt etliche von diesen Cabin in the Woods Filmen, aber bei diesem und auch über die Cabin in the Woods Filme hinaus, allgemein im Horrorfilm, schafft es Fede Alvarez wirklich diese Desorientierung wunderbar einen glaubhaft zu machen und das auch einem selbst in einer gewissen Art und Weise fühlbar zu machen, auch wenn man meint, man guckt jetzt hier ein Remake und man ist jetzt im Jahr 2013 oder 2024, man ist mit allen Sehgewohnheiten, die der kommerzielle Film so zu bieten hat, beschlagen. Aber hier, gerät man immer so ein bisschen aus den Angeln.
Ja, also das zum einen, ja, und ich glaube auch eine ganz große Qualität dieses Filmes ist, dass er oder dieses Films nicht nur für sich, sondern auch als Remake ist, dass er es schafft, eigene für sich stehende ikonische Momente zu schaffen, an die man sich dann auch erinnert, auch wenn man dieses Original eben nicht kennt oder nicht so ganz präsent hat. Also das ist eben diese Duschszene zum Beispiel. Das ist dieses Bild von Natalie mit den beiden abgetrennten Armen, die dann wieder sie selbst ist und sich dann in die Arme von ihrem Freund begibt, mehr oder weniger. Und dann, und das ist, glaube ich, so der Höhepunkt und dann das Ende, diese mega ikonische Schlussszene, wenn Mia eben gegen in meiner Interpretation sich selbst kämpft oder eben gegen den heraufgestiegenen Dämon. Ne? Also während das Blut aus dem Himmel regnet, dann wird der Film richtig farbig, alles ist rot, alles ist blutübersät. Sie hat dann diese Kettensäge. Nebenbei haben wir auch einen ganz, ganz starken Musikeinsatz mit diesem Chor, der dann das Ganze noch begleitet und das Ganze, dem Ganze so eine epische Tragweite dann noch gibt. Das ist ganz, ganz groß inszeniert. Auch dann, wenn Mia ihrem Gegenüber die Beine abgeschnitten hat und wir und dieses Böse dann eben das Auto umkippt, sodass dann ihr Arm gefangen ist und wir dann diese Vogelperspektive haben, wie eben der Dämon um das Auto herumkriechen will zu ihr. Das ist ganz, ganz groß gemacht einfach. Das ist so ikonisch und dann für sich auch so einzigartig, sodass dieser Film dann eben auch für sich dann eben so eine ikonische Kraft hat, dass man vielleicht dann irgendwie in 10 Jahren sagen wir es jetzt schon, weil wir sind jetzt ja 10 Jahre nach dem Film und besprechen diesen Film immer noch, aber dass man dann vielleicht auch in 20 Jahren noch sagt, ja, das war schon ganz schön krass, was Alvarez da 2013 abgeliefert hat.
Also wird auch, wie gesagt, in Vorbereitung und auch nach diesem Podcast für mich eine Referenz des Horrorfilms bleiben. Also das muss man nicht mal eingrenzen ab 2013. Das ist für mich fast all time, wenn ich da eine Top 5, eine Top 10 Liste machen wollte. Dann wäre der Film auf jeden Fall dabei und mir fällt es gerade schwer, noch irgendwelche Filme rauszuhauen, die in den letzten 10 Jahren erschienen sind, die dort ebenso einen Platz finden könnten. Wir haben auch noch keinen davon irgendwie mal in unserem Podcast erwähnt. Da macht Evil Dead einfach sehr, sehr viel richtig und gut und das eben als Remake.
Ja. Hast du noch ein Thema?
Ich wäre soweit durch. Ich bin hochzufrieden. Ich konnte eigentlich alles rausschießen, was mir so in den Kopf kam. Ich glaube, dass ich den Film super finde, konnte gesagt werden.
Genau. Sind wir mal gespannt, ob sich einige der Motive bzw. stilistischen Mittel, Gestaltungsoptionen dann auch in Fede Alvarez' neuestem Film wiederfinden. In 2 Wochen, vielleicht auch ein bisschen später, aber ich denke mal so circa in 2 Wochen werden wir dann auf jeden Fall mindestens ins Kino gehen und werden dann wahrscheinlich auch direkt darauf Alien Romulus besprechen, den neuesten Film von Fede Alvarez. Ihr dürft gespannt sein, wir sind sehr gespannt auf diesen Film und ich glaube, damit können wir uns dann verabschieden. Ne?
Auf jeden Fall, ich freue mich auch auf Alien Romulus. Vielleicht haben wir da irgendwie Evil Dead im Raumschiff. Gucken wir mal, ich bin sehr gespannt, freue mich drauf. Und ja, von meiner Seite gibt es nichts mehr zu sagen, außer ich wünsche euch noch eine gute Zeit. Bis bald, macht's gut.
Macht's gut. Ciao.
Ciao.